Bevor es losgeht, die heutige Folge Hip-Hop lebt wird euch präsentiert von Teufel, Europas größter Direktversender von Audioprodukten mit Hauptsitz in Berlin. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Du hörst Hip-Hop lebt, der 360-Grad-Kultur-Podcast mit mir, Julia Gröschel. Christiane Müller arbeitet bei der Fördereinrichtung des Bundes Initiative Musik, kam in ihrem Leben aber schon viel rum. Geboren in Sachsen, zog es sie für die Uni nach Erfurt, Finnland und Köln. Währenddessen organisierte sie Veranstaltungen und war für die KünstlerInnenbetreuung und Organisation verantwortlich. Nach abgeschlossenem Studium arbeitet Christiane als Mitarbeiterin im Bereich Demokratiebildung Deutsche Kinder- und Jugendstiftung sowie als wissenschaftliche Referentin für Alkoholprävention. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was das mit Hip-Hop zu tun hat. Doch in ihr schlägt ein großes Herz für Rapmusik. Mit ihrem Umzug nach Berlin und dem Job bei der Initiative Musik kann sie die Liebe für Musik besser vereinen als in allen anderen Jobs zusammen. Und sie kann Menschen helfen, ihre Ziele und Visionen umzusetzen. Ich spreche mit Christiane in dieser Folge darüber, worauf es bei einem guten KünstlerInnen-Förderantrag ankommt. Und dank des Informationsfreiheitsgesetzes, wie viel Gelder schütten sie eigentlich aus, was verdient Christiane und welche RapperInnen wurden bereits gefördert? Für welchen Zweck gibt es die Initiative Musik eigentlich? Was genau ist überhaupt eine Infrastrukturförderung und warum ist sie so wichtig? Und wie geht sie mit Kritik an der Einrichtung um? All das und noch viel mehr hört ihr in dieser Folge. Viel Spaß! Heute haben wir eine Premiere. Das erste Mal wird eine Mitarbeiterin der Initiative Musik Stellung nehmen zu Fragen in einem Hip-Hop-Podcast oder in einem Podcast generell. Da freue ich mich sehr drauf. Wir sprechen nämlich dank des Informationsfreiheitsgesetzes, ein sehr deutsches Wort, über tatsächlich ausgezahlte Förderungssummen und Fakten und entmystifizieren so ein bisschen den Förderantrag, vor allem der KünstlerInnenförderung. Und da habe ich natürlich mir eine absolute Expertin und passende Gesprächspartnerin eingeladen. Hallo Christiane.
Hallo Julia.
Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Gut, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Sehr schön. Freut mich auch wirklich sehr, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst, über dieses sehr, sehr wichtige Thema zu sprechen, was manchmal ja noch so ein bisschen stiefmütterlich von den Künstlern und Künstlerinnen behandelt wird. Daher hoffe ich, dass wir heute dem Qualitätsstandard halten können und einfach alle Fragen beantworten können, die es so gibt.
Das hoffe ich auch und freue mich auch auf deine Fragen.
Sag das nicht zu früh.
Wer weiß, was noch kommt, ne?
Wir fangen natürlich wieder an mit der Frage, die mein letzter Gast Shogun für dich dagelassen hat. Und die ist, was ist es, was dich an deinem Job nach wie vor nachhaltig begeistert und warum tust du immer noch, was du tust? Und wenn nicht, warum bist du abgefuckt und machst es trotzdem noch?
Das, was mich nachhaltig an meinem Job begeistert, ist ja tatsächlich, dass ich die Möglichkeit habe, mit ganz vielen verschiedenen kreativen Projekten zu arbeiten und die dabei zu unterstützen, dass sie ihre Idee umsetzen können. Und ich glaube, das ist der beste Job, den man so haben kann, wenn man nicht selber eine Veranstaltung machen muss, aber anderen dabei zugucken darf. Und man darf überall reingucken und darf mit allen darüber sprechen, wie sie es machen und was sie da so vorhaben, ohne dass man es selber machen muss und als Veranstalterin selber am Abend irgendwie den 12 Künstlern hinterherrennen muss mit so, hey, du musst noch Soundcheck machen, hey, du hast das und das vergessen. Sondern ich darf quasi im Hintergrund sitzen und die pitchen mir ihre Ideen und dann beraten wir die und gehen den ganz langweiligen Weg des Förderantrags zum Einreichen, zum Prüfen, zur
da
Jury.
Da kommen wir noch drauf zurück.
Genau. Aber das begeistert mich nach wie vor, wenn ich sehe, wie eine Idee eingereicht wird und am Ende ein fertiges Projekt da ist und dann Erwartungen übertroffen worden sind oder eben auch, wenn man darüber spricht, so hey, hier hat auch gerade was nicht funktioniert. Auch das ist ja Förderalltag. Und das begeistert mich einfach nach wie vor, dass ich Menschen und Projekte dabei unterstützen darf, dass sie ihren Traum leben können quasi, wenn man es jetzt mal ganz pathetisch sagt.
Man merkt auch, wie du darüber sprichst, dass du halt total dafür brennst, ne? Und das finde ich total schön. Daher war zum Glück der erste Teil der Frage für dich zutreffend, nämlich warum liebst du, was du tust und nicht, du bist total abgefuckt und jetzt geht's hier voll der Rant los.
Ja, das würde ich jetzt auch direkt auch hier sagen, so Initiative Musik, ganz schlimm.
Dann würde der Podcast wahrscheinlich aber auch nie rauskommen, weil wir nie die Freigabe bekommen würden. Erzähl doch mal gerne, wann hat Hip-Hop dich um den Finger gewickelt? Weil wir sind ja immer noch in einem Hip-Hop-Podcast.
Früh, glaube ich, sehr früh, so Grundschulalter, aber tatsächlich so Richtung Sammy Deluxe, Curse sind so die ersten Sachen, an die ich mich erinnern kann. Agro Berlin hat mich dann leider verloren, muss ich leider echt
da
sagen.
Da hat's mich bekommen.
Ja, und dann kam ich so mit Anfang 20 wieder rein Und man muss ja sagen, ich kam aus so einer Indie-Punk-Rock und wir finden Hip-Hop auf jeden Fall richtig kacke, weil es sexistisch ist und so. Und dann habe ich mich aber...
Was ja auch stimmt zum Teil.
Ja.
Die Kritik ist ja nicht unberechtigt.
Ja, und dann würde ich aber immer kontern, kommt drauf an, was man hört. Welchen Hip-Hop... Also Hip-Hop ist die größte Jugendkultur und es ist so vielschichtig.
Mittlerweile.
Und es ist mittlerweile so vielschichtig. Es gibt so viele Stimmen. Und so viele Texte. Und ja, ich bin dann quasi parallel mit meiner damaligen Mitbewohnerin, haben wir uns dann so beide jeweils heimlich erstmal in unseren Zimmern immer so Rap und Hip-Hop angehört, und dann, weil sie auch so ein Punkrock-Mädchen war. Und dann war so, oh, kennst du Karate Andi? Ja, oh, lass mal hören. Und dann haben wir wirklich so wie Zwölfjährige uns so Kopfhörer genommen, nebeneinander gesetzt und haben das dann irgendwie so gehört.
Die
so
verbotene Frucht.
Genau. ja, und dann irgendwann, also ist das einfach so groß und so vielfältig geworden und nimmt halt einfach einen sehr großen Teil in meinem Musikleben, was ich so höre, jeden Tag einfach ein. Ne?
Voll schön. Auch, dass du das jetzt mit deiner Arbeit verbinden kannst, finde ich, ist ja so der Traum. Dass
absolut.
Man sein Hobby und das, was man wirklich, wofür man brennt, dass man da irgendwie auch Sachen verwirklichen kann und auch bewegen kann. Ne? Das kannst du ja definitiv mit deiner Rolle bei der Initiative. Wir haben ja circa, weil ich eingeladen war, vor knapp einem Monat den 15-jährigen Geburtstag der Initiative Musik gefeiert. 15 Jahre gibt's euch also. Erklär doch mal, wofür ist die Initiative Musik eigentlich da? Was ist der Zweck seit 15 Jahren?
Der Zweck seit 15 Jahren Initiative Musik ist Popförderung, Popmusikförderung auf die Landkarte der Kulturförderung zu bringen. Weil wenn wir jetzt ganz verwaltungstechnisch anfangen, über Kulturförderung zu reden, dann redet man sehr viel über, es gibt so eine Unterscheidung, nennt sich U- und E-Musik. E-Musik ist ernste Musik und U ist Unterhaltungsmusik. Und der Tenor war ganz lange, na, U-Musik, Unterhaltungsmusik muss man nicht fördern, das ist kommerziell, die kriegen sowieso schon ihr Geld, das ist auch nicht ernst zu nehmen, die bewegen kulturell eigentlich nichts. Und der Auftrag der Initiative Musik ist seit 15 Jahren zu sagen, Popmusik und Popkultur ist sehr wichtig und hat auch einen wichtigen Stellenwert in der Kulturförderung verdient. Und es ist nicht alles Helene Fischer und Mark Forster. Sondern...
Ist Mark Forster E-Musik? Nee.
Sag ich ja.
Ja, okay.
Ja, ja, aber in der U-Musik ist eben nicht alles Helene Fischer
ja, okay.
und Mark Forster vom kommerziellen Erfolg, sondern es gibt einfach super viele, super wichtige MusikerInnen, die einfach Unterstützung verdienen und brauchen und die einfach Genregrenzen sprengen, die avantgardistisch unterwegs sind und die einfach einen krassen Impact haben und zum Teil aber nicht so kommerziell erfolgreich sind, dass sie von ihrer eigenen Musik leben können. Und da sagen wir halt, ja, das muss gefördert und unterstützt werden. Und das ist auch staatliche Aufgabe, das zu tun.
Würdest du sagen, dass es auch eine Art Wirtschaftsförderung ist, weil man ja eben nicht nur die Künstler und Künstlerinnen, die im Rampenlicht stehen, sag ich mal, fördert, sondern auch, wenn es Fördergelder gibt, werden natürlich auch das Management, der Mix-Mastering-Mensch, Toningenieurinnen, wer auch immer, die bekommen ja dann auch das Geld. Ist das auch Auftrag der Initiative Musik oder ist das eher im Hintergrund?
Nee, unser Auftrag ist schon Kultur- und Kreativwirtschaftsförderung so an der Schnittstelle, weil es eben genau darum geht. Also es ist gerade in der KünstlerInnenförderung eben auch eine Kreativwirtschaftsförderung. Also die Kreativwirtschaft hat einfach andere Anforderungen, als sie jetzt klassische Industrie irgendwie hat. Und genau an der Schnittstelle bewegen wir uns aber. Und ich meine, wir reden jetzt über MusikerInnen, aber ich meine, wir kommen ja auch noch darauf, wir haben noch viel mehr Förderprogramme. Mhm. Zum Beispiel auch der ganze Live-Bereich, der sich ja vor allen Dingen an die ganzen Akteure im Hintergrund tatsächlich richtet.
Wir haben ja schon angeteasert, dass wir heute wirklich über Zahlen sprechen können. Also hier wird alles offengelegt. Wir machen Name-Dropping, wir machen Eurozeichen dran. Das wird heute, glaube ich, richtig spannend, auch für mich, weil ich auch die Zahlen tatsächlich nicht kenne. Wie viel Geld bekommt ihr denn von der Regierung zum Verteilen für eure Dienste?
Genau, wir bekommen von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, der umgangssprachlich genannten Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Von ihrem Haus bekommen wir 17 Millionen Euro jährlich, also dieses Jahr, die wir dann in verschiedenen Förderprogrammen verteilen und mit der wir unsere ganze Arbeit bestreiten.
Wie wird diese Summe festgesetzt, wenn du sagst, die ändert sich auch jährlich?
Wir müssen die beantragen, so wie ihr Anträge stellen müsst, müssen auch wir einen Antrag stellen.
Das Hamsterrad.
Das Hamsterrad, ist für uns nur größer und mehr.
Wow, ja. Geht auch um ein bisschen mehr Euros, ne?
Genau, und natürlich am Ende des Tages entscheidet der Haushaltsausschuss im Bundestag, wie viel Geld er uns gibt. Also das ist Parlamentsaufgabe und im Moment mit Christian Lindner, der gerade überall Geld einsammelt und zusammenstreicht, wird es im nächsten Jahr für uns nicht einfacher werden. Wir gehen ehrlich gesagt stark davon aus, dass uns die Mittel gekürzt werden. Das heißt halt auch, im Umkehrschluss werden wir weniger Gelder zu verteilen haben. Ich meine, wir sehen gerade überall die Diskussion mit, okay, jedes Ressort muss sparen, auch Kultur muss sparen. Und 17 Millionen Euro klingt jetzt erstmal total viel, ist aber, wenn man es im Vergleich zu, ich sagte vorhin, E-Musik, ernste Musik, ist quasi auch das Budget von einem großen Berliner Konzerthaus, also im Vergleich dazu. Und ich meine, wir verteilen bundesweit, das heißt von Flensburg bis Passau sind wir die zentrale Anlaufstelle für Förderung. Und wir kämpfen halt darum, dass gesagt wird, Popmusik ist weiterhin wichtig und braucht Unterstützung, aber es hängt am Ende des Tages vom Bundestag und vom Haushaltsausschuss ab, wie viel Geld wir bekommen.
Welche verschiedenen Finanzierungstöpfe gibt es denn bei euch? Also auf wie viele Töpfe werden die 17 Millionen verteilt dieses Jahr?
Oh, wir haben der größte Topf ist die KünstlerInnenförderung. Wir haben ja so Bereiche, die Initiative Musik hat verschiedene Bereiche. Also die KünstlerInnenförderung ist der größte. Dann haben wir den Live-Bereich. Das heißt, da können sich VeranstalterInnen und Clubs und Spielstätten melden. Wir haben den Export, dann haben wir noch die drei verschiedenen Awards, wo Leute ausgezeichnet werden. Dann haben wir die Öffentlichkeitsarbeit, die Infrastrukturförderung, bei der ich auch arbeite. Habe ich was vergessen? Nee, unsere Verwaltung. Okay, wir müssen uns auch verwalten.
Den Verwaltungsapparat, der wird davon natürlich auch abgedeckt, ne?
Ja.
Während Corona gab es ja auch Neustart Kultur als noch ein Topf on top, ne?
Genau.
Der ist jetzt ausgelaufen. Wie war da der Verwaltungshintergrund? Also warum wurde das freigesetzt für Corona und warum wurde es jetzt aber wieder abgesetzt?
Genau, also 2020, wir erinnern uns alle, als die Pandemie angefangen hat, die ersten, die schließen mussten und aufhören mussten, waren die Spielstätten, waren die MusikerInnen, und alle, die quasi in diesem ganzen Live-Geschäft drangehangen haben. Und dann fing das, ich glaube, da war ich noch nicht bei der Initiative Musik, muss ich sagen. Ich glaube, so in der zweiten Jahreshälfte 2020 merkte man, oh Scheiße, mit einfachen Hilfsprogrammen kommt man dem Problem nicht bei. Das geht hier länger und man setzte die damalige Kulturstaatsministerin ein Sonderhilfsprogramm auf, Neustart Kultur. Und hat die Initiative Musik dann beauftragt, diese Mittel möglichst schnell, möglichst effektiv, vor allen Dingen erstmal an die Live-Spielstätten zu verteilen.
Wie viel waren das?
Zu Anfang kann ich dir nicht sagen. Am Ende waren es für die Spielstätten 221 Millionen Euro.
Schon mal sehr viel mehr als 17 Millionen Euro.
Genau. Und auch die KünstlerInnenförderung.
Habe ich jetzt mal im Kopf berechnet, ganz schnell.
Ja, ein Vielfaches. Auch ich bin schlecht im Kopfrechnen. Ich kann es dir nicht sagen, wie viel Prozent.
Vielfach, wie du sagst.
Vielfach. Und 221 Millionen waren für die Live-Förderung. Also am Anfang waren da nur Clubs drin. Und das wurde dann auch erweitert auf Festivals. Es gab auch ein Sonderförderprogramm für Umsonst- und Draußen-Festivals, weil auch die zum Beispiel extreme Probleme hatten, SponsorInnen zu finden. Und dann gab es, es wurde dann immer mal wieder erhöht und dann gab es NKF1, NKF2, mit ganz vielen Begriffen und Abkürzungen. Aber am Ende des Tages waren es über 200 Millionen Euro, die durch Neustart Kultur verteilt worden sind. Da konnte man sich bis Ende letzten Jahres noch bewerben. Jetzt Stichtag, 30.06. war das Programm vorbei und wird jetzt nur noch abgewickelt, abgerechnet und geprüft und war eben quasi ein Sonderhilfsfonds, um die Live-Branche am Leben zu halten. Und die KünstlerInnenförderung hat zusätzlich zum bestehenden Budget 17 Millionen Euro noch erhalten. sodass da auch sehr viel mehr MusikerInnen gefördert werden konnten als im regulären Plan.
Stimmt es, dass der größte Unterschied, außer dass ihr natürlich mehr Mittel zur Verfügung hattet, war, dass es, Achtung, langes deutsches Wort, eine Festbetragsfinanzierung war und keine Fehlbedarfsfinanzierung? Erklären wir gleich noch. War das der größte Unterschied, als es Neustadt Kultur gab?
Auch. Also auch die Fördersätze waren andere. Also der Eigenanteil war anders. Und bei Neustadt Kultur Live war es ein sogenanntes Windhundverfahren. Das bedeutet, im Gegensatz zu Kennst die KünstlerInnenförderung mit dem Juryverfahren, da wird formal vorgeprüft und dann entscheidet eine Jury darüber, ja, wir finden die künstlerische Idee und das einfach super glaubhaft und wollen das gerne unterstützen und auch die Marktchance sehen wir. Und bei Neustadt Kultur war es anders. Da hat man gesagt, formale Voraussetzung erfüllt. Es geht hier darum, schnell Geld zu verteilen. Und keine Jury hat da am Ende drüber geguckt, sondern es gab mehrstufige formale Prüfungsverfahren, dass man geguckt hat, dass alle formalen Kriterien erfüllt worden sind. Aber am Ende des Tages saß da dann keine Jury, sondern man hat halt gesagt, das Ziel war, das Geld möglichst schnell zu verteilen. Und wenn man dann ein Juryverfahren macht und das dauert bei uns 3 bis 4 Monate, bis sowas denn durch ist, dann gibt es die Clubs am Ende des Tages nichts mehr. So ehrlich muss man ja sein, ne? Und
wie viel prozentual mehr habt ihr dann verteilt in diesem Schnelllaufverfahren zu sonst? Kann man das so sagen, so über den Daumen? Hälfte mehr, Viertel mehr?
Boah, ich glaube, wir haben das gar nicht gemessen.
Okay. Ich dachte, vielleicht gab es da irgendeine interne Statistik, ob das dann, wie schnell man das dann abgewickelt hat sozusagen.
Also ich sag mal so, ich kann sagen, also von Antragseinreichung bis zur Ergebnisverkündung dauert es bei uns 8 Wochen. Ich weiß jetzt, Windhundverfahren, Antragseinreichung, Prüfung, Korrektur, vielleicht 3 Wochen oder 4 maximal. Das heißt, die Hälfte schneller ist es schon.
Ich erinnere mich auch, dass es sehr schnell war. Magst du noch Festbetragsfinanzierung oder Festgeldfinanzierung erklären hinzu, was ja jetzt wieder greift, die Fehlbetragsfinanzierung, was da,
genau,
das, die Wörter, da schlackern immer die Ohren und da schalten dann wirklich immer alle ab. Ich hoffe, ihr seid noch dabei.
Ich hoffe auch, wir erklären es. Festbetragsfinanzierung, ich erkläre es mal, simpel ist, ihr vereinbart am Ende des Tages vereinbart ihr eine feste Fördersumme und sagt, das ist die Fördersumme und den Eigenanteil bringe ich noch mit. Dann schließt ihr einen Vertrag darüber und dann passiert das auch so. Egal, was in eurem Projekt passiert, du kriegst halt die Fördersumme. Hast du mehr Geld insgesamt ausgegeben und musstest mehr Eigenanteil mitbringen, Pech. Hast du gespart, hast du halt mehr Fördersumme prozentual gekriegt und hast einen geringeren Eigenbetrag eingebracht. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck von unserer Förderung, so, weil es eben ja an der Schwelle zur Kreativwirtschaft ist, wo, und wir wollen ja, dass die MusikerInnen Geld mit ihrer Kunst verdienen, ja. Und Fehlbedarf heißt halt, am Ende des Tages, wenn abgerechnet wird, wird auch geguckt, dass der Eigenanteil prozentual da bleibt, was wir am Anfang vereinbart haben.
Das heißt, für Dumme, du hast knapp, wenn wir jetzt mal einfach sind, du hast 15.000 Euro Fördersumme bekommen und während Neustadt Kultur, während Corona, hast du die 15.000 bekommen. Ob du da jetzt Eigenkapital reingeschüssen hast noch, war egal, weil es wurde bei der Abrechnung einfach nicht berücksichtigt. Und jetzt ist es aber so, wenn du eine Fehlbetragsfinanzierung hast, wie sie jetzt wieder haben, musst du nachweisen, dass du Eigenkapital eingebracht hast zu der Höhe, die vereinbart ist, der prozentuale Wert.
Also wir haben schon geprüft,
ob ja, na klar.
Davor auch, ne? Da konnten wir aber halt nichts machen. Mhm. So. Also das, so ist dann das Zuwendungsrecht, ne? Da können wir nichts machen. Deswegen ist ja so, das geht eigentlich an dem vorbei, was wir wollen. Also
ja,
weil
total.
Wir wollen ja, dass Eigenanteil mitgebracht wird, gerade bei, ne, wenn am Ende irgendwie Geld damit verdient werden soll, soll ja. Deswegen ist es ja auch keine 100% Finanzierung. Aber da hatten wir halt quasi einfach zuwendungsrechtlich keinen Hebel, denn zu sagen mit so, naja, aber geben wir dir jetzt halt nicht, weil es halt eine Festbetragsfinanzierung. Und Fehlbedarf heißt halt wirklich, dir fehlt genau diese Summe, die wir hier vereinbart haben, prozentual. Und wenn du dann aber feststellst, oh, über ein Jahr, das wird ja doch alles viel, viel billiger, als ich gedacht habe, ja gut, dann gibt es halt auch weniger Fördersumme, ist ja schön, top.
Genau, aber man bewegt sich halt in dem Rahmen, den man vertraglich abgeschlossen hat dann mit euch. Ich habe eine sehr schöne und gleichzeitig pikante Frage.
Ja.
Und du hast mir ja vorher gesagt, dass wir über alle Zahlen sprechen können.
Mhm.
Daher stelle ich jetzt die Frage, die man in Deutschland nie fragt. Ich habe, glaube ich, schon das dritte Mal Deutschland in dem Podcast gesagt. Wow. Was verdienst du denn als Projektmanagerin bei der Initiative Musik von den 17 Millionen?
Ja. sehr viel. Den Großteil, nein. Und zwar, wir werden bezahlt, angelehnt, auch deutsches Wort, an den TVÖD, den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Und danach sind unsere Stellen so, das nennt man eingruppieren. Und ich bin eingruppiert und angelehnt an eine 9b. Das kann man googeln. Ich kann es aber auch direkt sagen, brutto verdiene ich im Jahr 42.000 Euro.
Ist es komisch, das so offen zu sagen?
Für mich gar nicht. Ich rede da sehr viel drüber. Mhm. Also bei uns in den Stellenausschreibungen, also auch falls sich jemand an irgendeiner anderen öffentlich geförderten Stelle mal bewerben will, es lohnt sich TVÖD Bund denn zu googeln, weil da muss immer angegeben werden, E, also E steht für Entgeltstufe, E9a, B, C, 10, 11, 12, das geht bis 15. Und dann geht es nach Erfahrungsstufen, ne? Und ich rede da sehr viel drüber, in meinem Freundeskreis auf jeden Fall. Also ich laufe nicht über die Straße und erzähle Leuten, wie viel Geld ich verdiene. Aber in meinem Freundeskreis rede ich da sehr offen drüber. Ich finde es auch richtig und wichtig zu wissen, was ist öffentlich gefördert, was bekomme ich bezahlt. Ja, also ich werde aus Steuergeldern bezahlt. Ich finde es vollkommen legitim, danach zu fragen. Und als Projektmanagerin kriegt man bei uns eine 9b ungefähr. Und dann kommt so ein bisschen auf die Erfahrungsstufe an, wo hat man vorher gearbeitet, wie viel Arbeitserfahrung bringt man mit. Ja, genau. Und da landet man dann da so.
Danke für deine Offenheit.
Sehr gerne. Ja, endlich reden wir mal über Zahlen.
Endlich,
ne?
Mal Tacheles. Ja. Also meine Güte, immer dieses Rumgetanze, ne?
Ja.
Kannst du aber im Schnitt sagen, wie viele KünstlerInnen ihr pro Förderungsrunde in der KünstlerInnenförderung so fördert?
Ja, nach Neustadt Kultur, wie gesagt, da hatten wir mehr Geld, deswegen legen wir es jetzt nicht als Vergleich zugrunde. In der letzten haben wir 185 KünstlerInnen für knappe 1,8 Millionen Euro gefördert.
Krass. Wurde da dann im Nachgang noch Budgets gekürzt? Weil KünstlerInnen ja einreichen, ne, ihr Budget. Mhm. Und dann manchmal habe ich aus eigener Erfahrung, dass die Initiative Musik zurückkommt und sagt, ja, wir bewilligen deinen Antrag, aber wir kürzen dein Budget um 25%. Passt das bitte nochmal an.
Genau, also das kann ich jetzt nicht bei allen KünstlerInnen sagen. Das wird wahrscheinlich mal passiert sein. Das entscheidet tatsächlich die Jury. Und das kriegen wir dann als ProjektmanagerInnen dann auch ohne Begründung mitgeteilt. Also auch ich habe keine Einsicht darin, was die Begründung der Jury zur jeweils einzelnen Entscheidung ist. Ich bekomme dann mitgeteilt, der ist förderungswürdig, der kann eine Zusage bekommen, aber nur für so und so viel Euro. Also jetzt, keine Ahnung, nur für 15.000 Euro und nicht wie geplant 45. Und dann spreche ich mit dem Antragsteller und sage, hier, ich brauche nochmal einen neuen
Finanzplan.
Und dann muss da meistens irgendwie noch was rausgenommen werden oder die sagen, hey, ich gucke nochmal, ob ich noch eine weitere Förderung irgendwie dafür kriege, dass ich das so wie geplant umsetzen kann. Aber von mir ist, also ich bin ja in der Infrastruktur, bei mir geht es dann oft ans Kulturamt der jeweiligen Stadt oder des Landkreises oder man geht nochmal zum Landesministerium und sagt, hey, wir würden hier gerne was für die Region machen. Habt ihr nicht noch ein bisschen Geld über?
Wer sitzt denn so in der Jury?
Von der KünstlerInnenförderung oder von der Infrastruktur? Also bei der KünstlerInnenförderung sind es, glaube ich, ich habe dem letzten nachgezählt, 15 Personen, glaube ich. Da sitzt zum Beispiel Tamara Gütschli drin, die auch schon Gast dieses Podcasts ist.
Shoutout an Gütschli.
Absolut. Die ist Teil unserer Jury. Linus Volkmann als Musikjournalist ist Teil unserer KünstlerInnenförderungsjury. Und zum Beispiel auch Laurin Kornemann vom VUT und auch Festivalmacherin. Andrea Wünsche ist dabei, Bookerin, glaube ich. Also es sind immer aus sehr verschiedenen Bereichen, Journalismus, Bookerin, Festival, Management, alle möglichen oder selbst sogar MusikerInnen und KünstlerInnen auch dabei. Und wir gucken tatsächlich bei pro Förderprogramm, dass die Leute immer zum jeweiligen Thema passen. Also wir zum Beispiel in der Infrastruktur gucken dann halt so, okay, wir fördern ja eher so die Akteure, die so im Hintergrund stehen, die man eher so nicht so sieht. Das heißt, bei uns zum Beispiel in der Jury sitzt zum Beispiel Markus Graf, der ist der Geschäftsführer von Pop RLP, der sitzt in Koblenz. Und der ist zum Beispiel auch im Bundesverband vom BV Pop, also Bundesverband Popularmusik. Wir haben Annika Jankowski dabei, die ist Vorstandsmitglied von den Music Women Germany und auch bei Kreatives Sachsen mit im Vorstand und glaube ich auch selber auch Verlegerin. Wir haben jemand aus dem Label dabei, aus dem Verlagswesen und wir gucken halt quasi immer, dass Leute thematisch zu den jeweiligen Bereichen immer passen. Ne? Also auch wenn in der Applaus-Jury oder in der Jazzpreis-Jury zum Beispiel sind auch viele JazzmusikerInnen einfach mit dabei.
Und die entscheiden dann aber schon, wenn wir mal bei der KünstlerInnenförderung bleiben, die wahrscheinlich ja die interessanteste jetzt ist in dem Rahmen, wo wir jetzt sprechen, wie werden die ausgewählt, wer jetzt über welches Genre entscheidet? Weil jemand, der jetzt Rockmusik macht, unterstelle ich jetzt mal, hat relativ wenig Ahnung von der Hip-Hop-Kultur und wie wichtig manche Sachen im vor allem Untergrund sind, die halt sehr wichtig sind für die Kultur, aber nicht wirklich relevant kommerziell, als dass man die jetzt kennen würde.
Also das ist schon nach Genres auch ein bisschen aufgeteilt, ne? Also dass man, es geht jetzt nicht nur darum, so arbeitet jemand in der Hip-Hop-Kultur, nur dann kann er in der Jury sitzen, sondern es ist auch so ein bisschen Querschnitt und es geht auch danach mit so. Tatsächlich geht es ja auch so danach, so mit so, was hören die Personen, ne? Und was sagen sie, okay, das ist wirklich das Genre, in dem ich mich irgendwie seit frühester Jugend irgendwie bewege. Und natürlich haben die andere Perspektiven da drauf, aber die Entscheidung ist ja nicht immer nur, das ist relevant für die Community, sondern natürlich ist auch immer die Entscheidung anhand von, okay, wie relevant ist die Begründung zum Antrag? Wie ist die künstlerische Entwicklung dargestellt? Wo möchte der die KünstlerInnen hin? Und das ist halt immer auch irgendwie was, was dann mit auch genreübergreifend mit einbezogen wird und auch wie schlüssig ist der Antrag formuliert, ne? Und auch was soll konkret gemacht werden?
Wie kann man da denn Vetternwirtschaft verhindern?
Indem man ganz viele Leute drauf gucken lässt und ganz viele verschiedene Leute prüfen lässt. So. Also bis ein Antrag in der Jury landet, haben da mindestens 8 Augen drauf geguckt und haben geprüft und haben Korrekturschleifen gemacht. Und wir haben ja auch immer Kriterien, dass wir gucken, so okay, ist hier der Finanzplan richtig ausgefüllt? Sind da alle Angaben richtig? Falls nicht, geht das nochmal in die Korrektur und so. Ne? Also sehr viele Leute drauf gucken lassen, Entscheidungen auch abkoppeln. Also ich zum Beispiel auch, ich entscheide nicht darüber, ob was gefördert wird oder nicht. Ich sage nur, ist formal korrekt oder ist nicht korrekt. Und dann entscheidet die Jury. Ne? Also wir haben das einfach verschiedene Gremien, das aufgeteilt, dass man nicht sagen kann, somit eine Person stellt den Antrag und dann gibt es eine andere Person, die sagt, das finde ich richtig gut. Mhm. Du bist mein Nachbar, das finde ich toll.
Ja, oder du gibst mir 500 Euro.
Ja, genau. Und mach das mal irgendwie bei 15 Jurymitgliedern, ja. Dann bist du sehr arm. Ja,
stimmt. Dann brauchst du auch kein Fördergeld mehr.
Ja, eben. Also wenn du das Geld hast, irgendwie jedem 500 Euro in die Hand zu drücken, dann glaube ich, kannst du dir auch den Antrag schenken.
Ich nehme von außen die Initiative als sehr positiv wahr und auch als sehr, so ihr erfüllt euren Auftrag, den ihr habt. Bekommt ihr aber manchmal auch so Hassnachrichten von Künstlern und Künstlerinnen, die dann nicht gefördert werden, die dann irgendwie nuts gehen und sagen, ey, ihr versteht es nicht. Und dann Kritik an euch üben, vielleicht sogar öffentlich?
Ja, voll. Also wenn man öffentlich unterwegs ist, wird man auch öffentlich kritisiert. Nicht alle mögen uns. Und wir kriegen das auch öffentlich gesagt. Es gibt immer wieder Kritik. Es gibt auch Bands, die von uns gefördert worden sind, die uns kacke finden. Also da gibt's auch Interviews zu. Also
was sind die Gründe?
Zum Beispiel, dass wir zu lange brauchen, dass wir zu bürokratisch sind, dass wir haben 10% Einbehalt der Fördersumme. Also wenn man eine Fördersumme von uns bewilligt bekommt, gibt es am Ende einen 10%igen Einbehalt, der erst ausgezahlt wird, wenn der Verwendungsnachweis geprüft ist. Dass der Grund dafür, das kann ich jetzt auch mal öffentlich sagen, ist, weil wir sonst sehr oft haben, dass Leute das Fördergeld nehmen und dann nie wieder auffindbar sind und einfach ihre Unterlagen nicht einreichen. Und dann haben wir halt ein Problem und das ist halt quasi, wir machen das dann auch relativ schnell, wenn der Verwendungsnachweis da ist und versuchen dann halt auch immer, das relativ zügig zu machen, weil wir wissen, dass alle darauf angewiesen sind. Aber das kommt immer wieder vor und klar kriegen wir Anrufe, kriegen wir E-Mails. wenn Förderanträge abgelehnt werden. Viele sind einfach nur enttäuscht und sagen, hey, warum hat es denn nicht geklappt? So richtig doll Hass würde ich es jetzt nicht nennen. Aber ich kann die Enttäuschung auch verstehen. Da saßen Leute sehr lange an einem Antrag, haben sich was überlegt, haben andere Leute drüber gucken lassen. Da steckt einfach sehr viel Arbeit drin. Und wir prüfen das auch sehr achtsam. Und es tut mir teilweise auch total leid, wenn Anträge dann nicht gefördert werden können, weil es dann auch am Ende des Tages nicht genug Fördergelder gibt, um einfach alle eingereichten Anträge zu fördern. Das muss man dann halt auch sagen.
Wenn man die erhaltenen Fördergelder aber nicht abrechnet, ist es doch eigentlich eine Straftat. Oder? Weil es sind ja öffentliche Steuergelder, die man...
Also es ist auf jeden,
ich weiß nicht, ob unterschlagen das richtige Wort da ist.
Ich weiß auch nicht, ob das jetzt direkt eine Straftat ist oder erstmal so quasi verwaltungsmäßig gesagt wäre. Also ne, gar nicht abrechnen ist auf jeden Fall so mit so, wird schwierig. Dann melden wir uns auch ein paar Mal öfter. Das ist aber auch bisher nicht vorgekommen. Ne? Also gar nicht abgerechnet, das kennen wir eigentlich nicht. Also wenn dann unvollständig, zu spät und so weiter und so fort. Oder halt Leute sind irgendwie länger nicht erreichbar und so. Aber ja, also um auf diesen Unmut zurückzukommen, also wir müssen schon damit umgehen, dass entweder mein Telefon klingelt oder in meinem E-Mail-Postfach eine Nachricht ist, die nicht so nett ist. Oder ich auch öffentlichen Veranstaltungen bin, wo mir auch Leute sagen, hey, also deine Arbeit, die du da machst, die ist nicht gut, was du da machst. Und auch was die Initiative Musik da gerade macht, ist nicht in Ordnung. Und ich meine, in der Popularmusik sind halt auch viele Verbände unterwegs, die eben auch ne, in einem politischen Auftrag irgendwie unterwegs sind und sagen somit so, ihr seid als Apparat zu verstaubt, zu alt, zu ungelenk und ihr müsst das anders machen und ihr müsst eure Förderprogramme anders aufsetzen und ihr müsst viel weiter unten ansetzen und so weiter und so fort. Und das sind natürlich alles Dinge, wo sich dann unsere Leitungen und Geschäftsführungen mit auseinandersetzen. Aber natürlich auch, wenn wir überarbeiten ja auch immer laufend unsere Förderprogramme und passen Programmbeschreibungen an, Fördergegenstände an und versuchen uns da weiter zu verbessern und sind da auch sehr offen für den Austausch. Also du hast die 15-Jahr-Feier angesprochen, auch da hatten wir ein Panel zum Thema, was muss sich an Förderung eigentlich ändern? Und das war auf unserem Geburtstag und da reden wir sehr gerne drüber, weil Popmusikförderung heißt halt auch stetige Veränderungen und nicht immer zu sagen, ja, läuft schon, sondern eben auch der Wille zu sagen, wir wollen uns mit der Szene und mit den Leuten aus der Praxis auseinandersetzen, weil da am Ende soll es ankommen und nicht, weil wir uns irgendwie was in einem Elfenbeinturm irgendwie überlegt haben.
Was sagst du persönlich gegen die Kritik?
Manchmal echt berechtigt, absolut, vor allen Dingen, wenn es konstruktiv ist und mit so, hey, der Eigenanteil ist eigentlich viel zu hoch für das, was ihr hier erreichen wollt. Wenn ihr gemeinnützige Projekte fördert, könnt ihr nicht verlangen, dass die irgendwie
60%
irgendwie mitbringen. Und dann sage ich, stimmt schon.
ist ein Totschlagargument.
Ist ein Argument. Oder auch zu sagen mit so, hey, für Menschen, die nicht muttersprachlich Deutsch sind, ist dieser Antrag sehr schwer. Diese Verwaltungswörter sind echt krass. Also und das sind Dinge, an denen wir, also das kann ich auch sagen, daran arbeiten wir, daran besser zu werden, die Antragstellung niedrigschwelliger zu gestalten. Wir werden auch immer wieder auf die sperrigen Online-Tools angesprochen. Nuklos Forever.
Nuklos.
Yes.
If you know, you know.
Ja.
Ich habe gehört, dass es auch im Hintergrund für euch ein Pain ist und nicht nur für uns NutzerInnen von außen.
Ihr habt das Backend nicht gesehen, ich sag's euch, ey. Ich kann es jetzt mal sagen. Also ich kann mittlerweile dann nach anderthalb Jahren kann ich relativ safe damit umgehen, aber neulich meinte eine Kollegin, Nuklos ist jeden Tag wie so eine Wundertüte. Jeden Tag zieht man eine neue Funktion aus, ist so geil, das geht, krass. Und aber auch da kann ich auch sagen, wir arbeiten auch am Design-Update, dass das irgendwann mal auch anders aussieht und dass das schöner wird und einfacher handhabbar, dass die Server nicht mehr zusammenklappen. Auch das ist ja ein Ding und auch da sind wir ständig und stetig dran, das zu verbessern. Und weil wir eben nicht irgendwie der Weisheit letzter Schluss sind, sondern immer wissen, es muss weitergehen und wir ja auch weiter daran arbeiten, alle Bereiche von Popularmusik zu unterstützen.
Wo wir schon bei Kritik sind, haben wir in der Recherche einen Artikel gefunden aus 2012, also knapp 10 Jahre her.
Wow.
Kurz nach der Gründung dann entsprechend, ein paar Jahre. Ich zitiere mal. Die Künstlerförderung wurde auch noch nicht gegendert. Die Künstlerförderung richtet sich hauptsächlich, aber nicht ausschließlich an Bands und Solokünstler. Gefördert werden Nachwuchskünstler, das heißt solche, die noch nicht mehr als 2 CDs veröffentlicht haben, was Alben im allgemeinen Sinn meint, und die außerdem nicht mit einer goldenen Schallplatte ausgezeichnet worden sein dürfen. Besonderes Augenmerk legt die Initiative Musik auf die Förderung von Musikschaffenden mit Migrationshintergrund, das heißt Menschen, bei denen mindestens ein Elternteil Spätaussiedler, Aussiedler, Ausländer oder Eingebürgerter ist. Und weiter, zu den Geförderten zählen beispielsweise Prinz Pi, die Killerpilze und Fritz Kalkbrenner. Und auch zahlreiche Jazzmusiker. Zitat beendet. So, da stellt sich natürlich die Frage, das sind mehrheitlich weiße Typen, die jetzt auch nicht in Betrachtung, zumindest von außen Newcomer, auch damals nicht waren. Wie geht das denn mit eurem eigentlichen Bestreben einher?
Jetzt hast du natürlich genau die Beispiele rausgegriffen, die quasi auch in so eine Runde rutschen, wo ich aber quasi sagen würde, naja, die Jury wählt halt manchmal auch den klassischen Mittelbau, ehrlich gesagt, aus. Und das ist tatsächlich eine Juryentscheidung, dafür haben wir eine Jury. Das, was da angesprochen ist, wir wollen NachwuchsmusikerInnen, ich gender das jetzt.
Ist ja ein Berlin-Mitte-Thema, wie die Tagesschau gesagt hat.
Ja. Ich gender auf jeden Fall. Also mir hat mal auch jemand am Telefon gesagt, der hat mich angerufen und meinte so, sie gendern aber richtig schön. Ich so, danke. Aber auf jeden Fall, es ist quasi das erklärte Ziel zu sagen, vor allen Dingen MusikerInnen, vor allen Dingen auch MusikerInnen mit Migrationsgeschichte zu fördern und zu unterstützen, weil die es einfach in der Industry extrem schwer haben, schwerer als andere auf jeden Fall. Wir fördern, im Übrigen, das habe ich vergessen zu sagen, wir fördern auch Jazz. Wir sind die zentrale Fördereinrichtung für Popularmusik und Jazz. Mhm. Also Jazz gehört genauso dazu. Und mittlerweile haben wir ja auch in unserer Beschreibung stehen, dass wir eben auch für Ensembles, ProducerInnen, DJs tatsächlich fördern. Und ich meine, wir sind, also auch das ist Teil einer Kritik, die uns hilft zu wachsen und uns weiterzuentwickeln. Ne? Also
was ich so spannend fand, war wirklich, dass innerhalb eines Artikels gesagt wird, wofür die Initiative da ist und dass sie tolle, ne, für NachwuchskünstlerInnen und für Leute auch mit Migrationshintergrund und bla bla bla. Und dann zählen sie halt wirklich nur weiße Typen auf, die man kennt.
Naja, aber das ist halt genau das, was dann in den Medien geschrieben wird, weil wenn du dann sagst, so mit so, ey, wir fördern hier irgendwie, okay, wir kennen jetzt irgendwie Ebbo, aber wir fördern irgendwie Baby Joy, ja. Somit, wer, also in unserer Bubble kennt man die, aber wer kennt die denn, also wenn man jetzt SZ-Leser ist, kennt man Baby Joy? Weiß ich nicht.
Dann kennt man Haftbefehl.
Ja, Haftbefehl haben wir nicht gefördert, glaube ich.
Noch nicht.
Nee, genau, der kommt dann nächstes Jahr. Nee, aber so natürlich greift man sich dann die raus, die man kennt, weil, ne, die Leserschaft, die dann das irgendwie den Artikel liest, ich weiß jetzt nicht genau, wo der erschienen ist.
Das kann ich dir gerade auch, Backstage Pro.
Ja.
Ich hab hier den Link.
Okay, ne, also ist schon eher eine Fachzeitschrift, aber tendenziell, ne, also dann so, weiß ich nicht, ob man sich Naschi 44 irgendwie nochmal rauszieht und dann erklärt, hey.
Da sprechen wir gleich noch drüber. Ja. Nicht vorweggreifen.
Ja. aber natürlich werden die aufgezählt, die man kennt. Also ich meine, jetzt auch in der letzten Förderrunde ist auch ein Dizzy dabei, den man wahrscheinlich kennt. So, und wo man sagt so, ist das noch NachwuchsmusikerInnen? Und man muss dann halt auch sagen, NachwuchsmusikerInnen ist dann, glaube ich, ein sehr weit gefasster Begriff, ehrlich gesagt, den man jetzt nicht sagt so, okay, du darfst nicht mehr als 3 Releases haben, weil am Ende des Tages ist es auch nach drei Releases immer noch schwer, Musik, also das komplett eigenständig ohne Förderung zu bezahlen. Also weil am Ende des Tages so viel wirft Musik heutzutage nicht mehr ab. Darüber können wir ja auch gerne mal reden. Auch wenn man MusikerInnen irgendwie in tollen Insta-Stories und auf YouTube irgendwie sieht, wie geil das alles aussieht. Ey, also wenn die Glück haben, können die ihre Miete bezahlen und ihren Kühlschrank füllen. Das muss man ja dann wirklich, und das, da bist du schon gut dabei.
Aber nicht von Rewe, sondern eher von Lidl.
Ja, Lidl, genau. Lidl, Aldi, Penny.
Ist leider die Realität.
Ja.
Es ist ja auch nur so ein Artikel natürlich, ne? Ich meine, der ist wirklich sehr alt, ne? Weil man findet nicht viel Kritik zu euch tatsächlich in der Öffentlichkeit, außer das, was du ja selber schon proaktiv angesprochen hast. Das, ne, verstaubt, zu langsam, zu bürokratisch, zu hohe Schwellen. Ich kann natürlich auch verstehen, dass eine gewisse Schwelle da sein muss, weil wenn man einfach nur sagt, ja, schick mir eine E-Mail, dann bewirbt sich halt wirklich jeder mit allem. Und das ist natürlich für euch dann noch mehr Verwaltungsaufwand, wofür dann ja wieder das Geld von der Bundesregierung dann drauf geht. Das heißt, es ist ja dann so, da beißt sich die Katze in den Schwanz so ein bisschen. Und das ist ja auch eine Momentaufnahme, weil bei jeder Förderrunde gefühlt ändert sich irgendwas. Yep. Entweder der Eigenanteil, den Künstler und Künstlerin mit einbringen müssen, oder die Förderhöhe etc. pp. Und auch die Anforderungen. Jetzt ist ja auch möglich, dass man ohne ein Partnerunternehmen den Antrag stellt. Das war ja, ist ja ganz neu, weil sonst man ja immer ein etabliertes Partnerunternehmen sozusagen in der Musikindustrie brauchte, um als Nachwuchskünstlerin den Antrag auszufüllen. Das heißt, irgendein Partnerunternehmen aus der Industrie, ein Verlag, ein Management oder sowas, die mussten quasi bürgen mit dem Wort, ja, das ist ein legiter Künstler, das ist alles hier professionell, das ist nicht irgendwo im Hobbykeller und hiermit wird schon eine professionelle Karriere angestrebt. So, das war Sinn der Sache. Da jetzt aber sich die Musikindustrie natürlich shiftet hin zu viele, vor allem junge Künstler und Künstlerinnen haben überhaupt nicht mehr diese Infrastruktur und brauchen sie ja auch gar nicht, muss man ja auch einfach mal sagen, dass sie einfach komplett autark Musik machen und keine Deals haben, vor allem nicht am Anfang. Und deswegen habt ihr ja jetzt das geöffnet, dass man auch alleine Anträge stellen kann. Was muss man da vorweisen, dass man ein legitimierter Künstler ist?
Genau, also da muss man, das war ein Learning auch aus der Corona-Pandemie, man muss tatsächlich, das nennt sich Professionalitätsnachweis, da hat man die Auswahl aus verschiedenen Dokumenten, die man beibringen muss. Man hat, man muss mindestens 3 haben. Das ist entweder ein Nachweis über die freiberufliche Tätigkeit als Künstlerin, also dass man irgendwie angemeldet ist als GbR oder als UG, Dokument vom Finanzamt irgendwie, dass man sagt, hey, ich bin hier freiberuflich als Musikerin, DJ, whatever tätig. Nachweis über die Mitgliedschaft in der KSK, Künstlersozialkasse, Nachweis über Mitgliedschaft in der GEMA, Nachweis über die aktuellen Wahrnehmungsvertrag mit der GVL oder auch Nachweis über einen aktuell gültigen Bandübernahme und oder KünstlerInnen-Exklusivvertrag mit einem Label so, und dann sind man aber wieder schon bei Partnerunternehmen. Oder, das ist dann für die ganzen JazzmusikerInnen tatsächlich sehr relevant, ein Nachweis über eine Ausbildung an einer staatlich anerkannten Berufs- oder Hochschule. So, das heißt über einen künstlerischen, musikalischen Bereich. Also wenn man halt sagt, hey, ich habe Jazzgesang studiert und ich bin hier in der KSK und hier ist übrigens meine freiberufliche Tätigkeit, check 3 Boxes. Und dann kann man das eben auch solo machen, weil du eben sagst, gerade die, die am Anfang stehen und heutzutage, die Musikindustrie hat sich gewandelt. Nicht alle haben mehr ein Label und ein Management, sondern viele sind auch wirklich alles in einem.
Gibt es Vorteile, Nachteile bei der Bewertung oder sind die komplett gleichgestellt?
Die sind gleichgestellt. Also da kommt es auf den Inhalt an und da gibt es auch keine Quotenverteilung.
Werbung. Der brandneue Rockstar Air 2 ist der neue Standard für mobilen Bluetooth-Sound mit integriertem Akku. Entwickelt hier in Berlin, zaubert er mit innovativer Elektroakustik das Maximale an Sound in deine Crowd. Dank multifunktionaler Ausrichtung passt er sich jeder Anwendung bestens an. Und ich kann euch sagen, die Box hat richtig Wumms. Ich habe mal die Highlights kurz und knackig für euch zusammengefasst. Ich spreche hier von einem mobilen, aktiven Event-Bluetooth-Speaker der Spitzenklasse. Für Musik, Bühne, Partys, Gigs, Reden und Aufführungen, er ist akkubetrieben und spielfertig. Es gibt ein breites Abstrahlverhalten für sehr gute Sprachverständlichkeit, egal wo man steht. Es ist kein typischer PA-Sound, sondern Hi-Fi und extrem laut. Mit Bluetooth 5.0 gibt es eine verlustfreie und kabellose Übertragung von allen Devices und man kann die Box mit mehreren Rockstar Air koppeln. Es gibt Eingänge fürs Mikrofon, ein Instrument und AUX. Du kannst alles mit Bluetooth mischen und den Klang anpassen. Die Akkulaufzeit beträgt 58 Stunden. Es gibt einen wechselbaren Hochleistungs-Lithium-Akku mit Tiefentladeschutz und zusätzlich einen 12-Volt-Autobatterieanschluss und Netzbetrieb auch ohne Akku. Zudem ein robustes und leichtes resonanzarmes Gehäuse. Und es gibt den Deuter und Teufel Rockstar Air 2 Backpack und Raincover für einfaches Tragen auf dem Rücken optional dazu. Meiner Meinung nach steht eurer Party also nichts mehr im Weg. Wie immer, schaut doch mal auf der Webseite oder in einem der 7 Teufelsstores, zum Beispiel im Bikini Berlin, vorbei und überzeugt euch selbst. Werbung Ende. Nimm uns doch mal mit auf die Reise von einem Antrag. Mhm. Also, wir bleiben, wie gesagt, bei der KünstlerInnenförderung. Künstler, Künstlerin XY möchte, wir machen jetzt wirklich mal ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben jetzt August und er, sie möchte im Januar eine EP rausbringen.
Mhm.
Was passiert dann? Der Plan ist, dann möchte ich mal in der nächsten Förderrunde möchte ich einen Antrag stellen. Was muss ich machen?
Erstmal Termine checken. Das,
Deadlines, Leute.
Immer. Also wir haben immer eine 3-wöchige Antragsfrist, in der man quasi Anträge anlegen und einreichen kann über unser tolles Online-Tool. Und in der Zeit Termine checken, wann ist das nächste Mal möglich. Und dann sehe ich, oh cool, in 4 Wochen geht's los. Und dann würde ich tatsächlich dann erstmal auf die Webseite gucken und sagen, hey, was steht denn in der Programmbeschreibung, was muss ich ja mitbringen? So, unter anderem mein Nachweis über die KSK oder GEMA-Mitgliedschaft, dann muss ich mal bei
also
der
Form. Form, ob ich alles erfülle sozusagen oder ein Partnerunternehmen mit reinnehme in den Antrag.
Genau, also das heißt, ich habe erstmal gelesen, worum geht's, was wollen die von mir? Und dann entstehen meistens 1 bis 2, 3, 4, 5 Fragen.
100.
100. Und dann schreibt man entweder eine E-Mail an das allgemeine Postfach der KünstlerInnenförderung und sagt, hey, ich habe Folgendes nicht verstanden. Oder man nimmt das Telefon in die Hand und ruft meine zauberhaften KollegInnen an. Und dann sagt man, hey, pass auf, ich habe das gelesen, ich will eine EP machen, ich habe das und das habe ich schon, das und das fehlt mir noch, ich verstehe das und das nicht. Was muss ich denn jetzt machen? Und dann wird sich eine meiner zauberhaften KollegInnen mit der Person auseinandersetzen und sagen, pass auf, du brauchst das, das und das, das ist wichtig, achte darauf, dass du die Antragsphase da den Antrag anlegst, dass du nicht 5 Minuten vor Schluss wartest, um den einzureichen, sondern im Idealfall ein paar Tage vorher. Dann, wenn man sagt so, okay, ich bin fit da drin, ich kann irgendwie aufschreiben, wie meine künstlerische Reise hier jetzt irgendwie gehen soll. Ich habe auch Videobeispiele und Fotos, die ich da hochladen kann, dann mache ich das. Dann wird der hochgeladen. Dann ist alles in der Antragsfrist natürlich passiert. Es gab kein Drama, Serverabsturz, das gab es alles nicht. Dann wird der Antrag formal geprüft. Dann war im Idealfall alles richtig. Oder geht nochmal in eine Korrektur, wo dir dann jemand sagt mit so, hey, an deinem Finanzplan, da stimmen ein paar Angaben nicht.
Da möchte ich kurz einhaken.
Ja.
Weil vielleicht nochmal ein bisschen greifbarer, nur für die, die zuhören, weil für viele ist Initiative Musik gleich Finanzamt, gleich Krankenkasse.
Ja.
Das löst die gleichen Ängste aus. Und es ist ja auch ein sehr großer Apparat, der erstmal Angst machen kann, wenn man da nicht Bezugspunkte zu hat. Also nur um das nochmal zu übersetzen, was du gesagt hast, dass wenn man im August feststellt, ich möchte im Januar eine EP machen, dann überlegt man sich ja erstmal, okay, was möchte ich mit dieser EP überhaupt erreichen? Ich setze mir Ziele. Möchte ich vielleicht eine Vinyl machen, möchte ich einen Merch-Drop dazu machen, was kann ich selber produzieren, wo brauche ich vielleicht ein Mastering oder muss ich mir einen Raum mieten, ein Studio mieten.
Brauche ich jemanden, der mir meine Videos macht, muss ich den bezahlen?
Genau, es gibt ja diese im Budgetplan Produktion, Marketing, Tour,
ja.
Diese 3 Themenschwerpunkte, wo man quasi gefördert werden kann. Und am Ende geht es nur darum, was man dann in dem tollen Nuklos-Tool alles hochlädt, dass man sich Gedanken macht, ein Ziel formuliert und einfach auch sich selber mal hinterfragt, wo man steht, wo möchte man hin. Und das dann eigentlich, was man in Worten schreibt, muss kein Aufsatz sein, dass man das in Zahlen übersetzt. Also wenn man sagt, ich möchte eine 200er Vinylauflage machen, ich möchte 50 T-Shirts machen und ich möchte 3 Videos oder 10 Social-Media-Sachen und dann möchte ich noch eine Presseagentur bezahlen, dann habe ich noch ein Management und dann möchte ich ein Release-Konzert spielen. Das sind ja Sachen, hinter die man ein Eurozeichen setzen kann. Also sprich, dann fragt man einfach mal jemanden, der Merch macht. Dann fragt man irgendwie eine Konzertlocation an, irgendeinen Club, irgendeine Bar und sagt, hey, ihr wollt 500 Euro am Abend haben, cool. Dann kloppe ich das in dieses System rein. Ah, ich will noch einen Gastmusiker, der wohnt aber nicht in Berlin. Okay, dann 70 Euro Bahnticket oder was auch immer. So, und das ist ja eigentlich nur das, worum es geht. Das, was man verschriftlicht hat mit Worten, dann nochmal in Zahlen und dann lädt man das hoch, lädt ein paar Songbeispiele hoch und so salopp es jetzt klingt, das war's dann am Ende halt auch schon.
Ja.
Und dann reicht man es ein.
Das hast du, ich habe das natürlich aus meiner PrüferInnen-Perspektive natürlich beschrieben, gerade so, ja, ja, zack, 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 so läuft das aber natürlich. So, überlegt euch, was möchtet ihr machen? Also denkt auch mal künstlerisch darüber nach, was ihr machen möchtet, weil natürlich wird das meiste sein, so mit so, hey, ich bin musikmäßig unterwegs, ich möchte ehrlich gesagt gerne hier Promo machen für mich und ich möchte 20.000 Euro für Facebook und Insta und TikTok-Ads ausgeben.
Und das ist alles, was ich brauche.
Und das ist alles, was ich brauche. Mehr brauche ich nicht. Ja, okay. Das fühlt sich immer so ein bisschen, wenn man das, also wenn ich das sehe, fühlt sich das immer so ein bisschen an wie so eine Quersubventionierung von Meta. Wo ich auch immer so denke, so mit so, Mensch, das ist staatliche Förderung. Du hast mal die Möglichkeit, auch künstlerisch zu träumen. Ja, also alle MusikerInnen, die wahrscheinlich gefördert sind, sind so, nee, man träumt nicht, man muss abrechnen.
Ist auch so.
Ja.
Aber vorher kann man ja träumen.
Aber vorher kann man träumen und sagen so mit so, hey, ich stelle mir ehrlich gesagt hier ein visuelles Konzept Folgendes vor. Und ich möchte ein großes Release-Konzert machen mit meinen Heroes, mit denen ich vorher allen schon mal gesprochen habe. Aber hey, ich muss den Minimum mal die Reisekosten bezahlen und vielleicht auch ein ganz kleines bisschen Gage, weil auch die müssen von ihrem Job leben. Und ja, ich kann jetzt vielleicht nicht so viel, aber ich kann ihnen vielleicht 250 Euro geben, ja? So. Und dann ist das jetzt erstmal die künstlerische Idee. Und dann sagt man mit so, hey, hat er das irgendwie geschrieben? Mhm. Der oder die, ist das da in dem Antrag drin? Und wie du sagst, so mit so das, was man schön in Worten formuliert, muss man am Ende des Tages auch ein bisschen in Zahlen übersetzen. Und dann haut man mal Leute an und sagt, frag mal, ey, wie viel kostet denn eine Vinylproduktion? Wie viel kostet denn ein Tonstudio am Tag? Wie viel kostet denn Mastering? Ja, und dann klopft man vielleicht nicht bei The Crates an, sondern woanders und fragt so, hey, kannst du, also ne, so, also jetzt nicht irgendwie für Mastering irgendwie 35.000 Euro ansetzen, das ist ein bisschen viel.
Du hast ja gesagt, dass ihr auch, also wir sind noch nicht fertig mit der Reise des Förderantrags, ich hacke nur kurz ein, dass du ja meintest, ihr seid jeden Tag erreichbar und Leute können bei euch anrufen. Dann gibt es ja auch Leute wie mich und auch ganz viele andere tolle Kollegen und Kolleginnen, die freiberuflich Künstlerinnenberatung machen. Also sprich, Künstler können zu mir kommen, sagen, ich verstehe gar nichts, mach mal so, ja. Und dann mache ich das. Siehst du das als Konkurrenz? Findest du das falsch? Findest du das richtig? Hast du da eine Meinung zu, dass sich Freischaffende am Ende, muss man ja mal sagen, daran bereichern, dass eure Hürde so hoch ist?
Nee, weil ihr eine andere Dienstleistung anbietet als wir.
Das musst du erklären.
So, pass auf. wir kennen freiberufliche FördermittelberaterInnen, nennen die sich. Ne? So, die kennen wir auch. Mit denen sind wir in einem guten Bekanntenverhältnis, würde ich so sagen. Und die fragen uns auch, hey, was braucht man für eure Förderung? Und zu denen gehen aber Leute, die sagen, ich habe wirklich gar keinen Plan davon, wie ich mein Projekt in Worte fasse.
Und ich will auch nicht.
Und ich will auch nicht. ich möchte mich mit dem ganzen Verwaltungskram nicht auseinandersetzen. Ich will das nicht aufschreiben. Ich will kreativ sein. Ich will einfach nur Geld haben, um kreativ zu sein. Bitte löst das für mich. Die geben dir dann zum Beispiel die Eckpunkte und sagen, ich will eine CD machen und ich will eine Tour machen. Bastel mir mal was daraus. Das ist eine andere Form von Leistung, die ich anbiete als inhaltliche Antragsberatung, wo ich sage, okay, du hast grundsätzlich eine Idee, du weißt irgendwie, wo du hin willst, achte mal darauf, dass du noch dein Management mit einpreist oder achte mal darauf mit, okay, wer ist deine Zielgruppe, wie willst du die erreichen, ja, und ihr macht was anderes als das, was ich mache und das ist vollkommen legitim, dass Leute das abgeben und sagen, ey, ich kann das einfach nicht, ich will das vor allen Dingen auch nicht, ich habe keine Ahnung von Zahlen, ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen und wenn ich Excel sehe, kriege ich Pickel, ja, und da kommt ihr dann ins Spiel und das ist vollkommen legitim und ich meine, ihr lasst euch für eine Dienstleistung bezahlen, so, wenn du Management machst, ist das auch eine Dienstleistung, die bezahlt werden muss.
Schön, dass du das hervorhebst, Christiane, ja. Sehr gut, danke.
So, bitte.
Was ich noch interessant finde, wenn ich gerade in dieser Leistung bin, dass ich Menschen betreue bei der Förderung, bei meinem Antrag helfe, dann vielleicht auch in der Kommunikation und dann am Ende des Rattenschwanzes auch bei der Abrechnung helfe. Da kommen wir ja gleich noch zu. Finde ich immer wichtig noch zu sagen, und das ist jetzt free tip, free of charge, dass man, wenn man diesen Text schreibt, einfach wirklich sagt, wobei kann mir die Initiative helfen? Nicht, yo, ich möchte 20.000 Euro für eine Tour und dann will ich noch eine Sondervinyl whatever machen, sondern das wirklich, warum sollen die dich fördern? Alle wollen Geld, immer, und alle wollen von der Initiative Musik gefördert werden, die da einen Antrag stellen. Was macht dich so besonders? Und ich finde, wenn ich die Frage immer den Künstlern und Künstlerinnen oder dem Management, je nachdem, mit wem ich dann spreche, dann kommen wirklich immer große Augen, weil ich so, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ich so, ja, aber seht doch mal die Seite von der Initiative Musik. Da kommen ja wesentlich mehr Anträge, als die ihr dann fördern könnt, allein weil ihr nur begrenzte Mittel habt, wenn auch viel, aber trotzdem begrenzt. Dass natürlich eine Jury dann aussortieren muss und sagen muss, okay, wo sehen wir wirklich Potenzial und wo können wir als Initiative Musik wirklich was bewegen?
Voll. Also ich meine, wir reden über Zahlen. Wir haben in der letzten Runde 185 Leute ausgesucht, die eine Förderung erhalten. Es haben über 800 einen Antrag eingereicht. Davon sind über 600 in die Jury gegangen. Und von den über 600 wurden 185 ausgewählt. Ich meine, 185 ist immer noch viel.
Aber wenig im Vergleich.
Aber wenig im Vergleich. Und dann ist es genau das, was du sagst. Du musst beschreiben, auch einfach wirklich künstlerisch beschreiben, wo du denn hin möchtest. Ja? Also halt auch wirklich so dream big, ob das am Ende des Tages dann du mit dem Geld auch wirklich umsetzen kannst. Aber mit so, ich sag Leuten auch immer so mit, hey, erzähl mir doch mal von deiner Vision. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und auch zu sagen, ey, meine künstlerische Vision ist, dass ich das und das hier machen kann. Und dass ich sage so, hey, ich will Boom Bap auf ein neues Level wirklich heben und will das anders machen als alle anderen zuvor. Und das mache ich so und so.
Soll ich dir sagen, was wir im Antrag für Talky Talk geschrieben haben, für aka der Coach 2, was auch gefördert wurde von der Initiative Musik? Vielen Dank. Ich habe geschrieben, dass wir mit dem Projekt Deutschrap-Geschichte schreiben werden.
Absolut erreicht, würde ich sagen.
Und, oder?
Ja, nach dem Release-Konzert, würde ich sagen,
war alles
absolut.
War alles vorbei. Und auch, ne, also so, das ist natürlich ein sehr pathetischer Spruch, ne, aber ich finde, wenn man halt die Begeisterung für sein eigenes Projekt sagt, ne, und nicht einfach jetzt irgendwie Quatsch schreibt, sondern wirklich sagt, okay, wir werden Deutschrap-Geschichte schreiben, weil da sind Künstler und Künstlerinnen vertreten, ich glaube, weiß ich nicht, lass es 17, 18 gewesen sein, die auf dem Produzententape drauf waren, von Dendemann, großen Namen, bis zu absoluten Young Guns, die niemand kennt, dass wir sagen, wir bringen die alte Elite und die neuen Wilden irgendwie zusammen und das ist kulturell wichtig, was wir machen und das ist hier nicht irgendein Hobby-Scheiß-Projekt so, sondern wir machen das richtig professionell im Team und wir haben uns da einen Plan gemacht. Und ich finde, wenn man diese Euphorie in den Text bringt, dann merkt ja die Jury auch, okay, die glauben auf jeden Fall an sich und das wird nicht geruckelt, das Projekt findet statt oder nicht und da können wir richtig toll unterstützen.
Ja, genau das. Also somit so, ich kann mal ein ehemaliges Jurymitglied zitieren, das hat die dieses Jahr auch auf der CO Pop gesagt, war so, wenn es authentisch ist und wenn es wirklich der Funke überspringt, dann sagt auch die Jury, geil. Also ich zitiere unser ehemaliges Jurymitglied Elke Kuhn von der CO Pop, die gesagt hat, somit so, jedes Jurymitglied hat auch Möglichkeit für eine Brandrede, für eine positive Brandrede eines Antrags und kann immer sagen, Moment Leute, ihr verkennt die künstlerische Idee dahinter, das und das müsst ihr doch jetzt sehen und auch die Jury streitet darüber, somit so, und es ist halt genau das, somit so, wir wollen die Alten und die Neuen verbinden, wir wollen das und das komplett neu machen und das ist hier die Idee und so hebt man sich eben inhaltlich natürlich auch ab und mit so, und dann guckt man natürlich auf die Referenzen, kann das stimmen, ja, hat die Person schon mal was released, ist da irgendwie Kraft da, wo man sagen kann, ja, das kann ich mir vorstellen. Oder halt auch gesagt so, hey, den und den ProduzentInnen habe ich schon eingetütet, ja.
Dann hoffe ich, dass jemand in der Jury für uns diese Brandrede gehalten hat oder es ist einfach durchgerutscht. Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Auch ich weiß das nicht.
Das können wir tatsächlich heute nicht entmystifizieren.
Nein.
Aber das ist ja auch okay, dass man einen Schritt vielleicht auch ein bisschen bedeckt lässt. Okay, also sprich, wir haben den Antrag gemacht, wir haben das in Worte gefasst, wir haben es in eine Excel-Tabelle irgendwie übersetzt mit Zahlen. Am Ende kommen wir irgendwie raus. Wir brauchen, man muss ja mindestens 10.000 Euro Fördersumme sozusagen einreichen.
Gesamtausgaben.
Ja. Das heißt, sagen wir, du willst 10.000 Euro insgesamt haben und musst dann mit, was weiß ich, 3.000 Euro Eigenkapital ran. Ich spinne jetzt einfach mal. Wie geht's dann weiter? Der Antrag ist eingereicht, er stimmt auch formal und er wird auch zugesagt. Also sprich, man kommt eine Förderzusage. Was passiert dann?
Das heißt, die Jury hat's gesehen und hat gesagt, das finde ich toll.
Ganz genau, sofort, erste Runde, zack.
Zack, bumm. Hat geklappt. Ja, dann kommt die sogenannte Detailprüfung des Finanzplans, wo dann wieder quasi wir als ProjektmanagerInnen ins Spiel kommen und wir uns wirklich jede Ausgabe angucken, ist die formal korrekt? Ist die nach dem Bundesreisekostengesetz, deutsches Wort, tatsächlich eingepreist, wenn es um Reisekosten geht? Wo so lustige Sachen drin stehen, wie man darf nur 70 Euro pro Hotelübernachtung bezahlen und so weiter. Und
Verpflegungspauschale, 24 Euro am Tag,
genau.
14 Euro am An- und Abreisetag. Guck mal, ich weiß das.
Genau, maximal 30 Cent Kilometerpauschale bei einer großen Wegstreckenentschädigung.
Genau. Das Einzige, was offen ist, ist, glaube ich, Bahn. Darf nur nicht erste Klasse, ne?
Man darf nicht erste Klasse, aber aus Klimaschutzgründen darf auch die Bahn bezahlt werden, selbst wenn sie teurer ist als das Auto, weil es aber die ökologisch bessere Alternative ist.
Und so retten wir die Welt gemeinsam.
Ja, genau. Aber wenn du eine Bahncard hast, musst du die einsetzen.
Ah, ja.
Muss ich auch.
müssen Mitarbeiter auch.
Ja, genau. Genau, also das heißt, der Grundsatz von unserem Geld ist übrigens immer, billiger ist immer besser. ja, ist auch so. Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit nennen wir das, aber übersetzt, billiger ist immer besser. Mhm. Und wenn es teurer ist, musst du begründen, warum, wieso, weshalb. Und warum kann man das nicht anders erbringen. Ja? Genau, und dann gehen wir, wie gesagt, kommen zurück, wir gehen in die Detailprüfung. Sagen wir ganz oft, ja, das ist doch top. Da ist ja schon alles drin, das ist gut eingepreist. Da ist auch klar erkennbar, sind das Tagessätze, mit denen da kalkuliert wird, Stundensätze, auf welcher Grundlage ist das? Ist das mit Mehrwertsteuer, ohne Mehrwertsteuer und so weiter und so fort. Und wenn dann auch im Idealfall alles stimmt und man sagt, ja, das kann ich nachvollziehen.
So, wenn Julia zum Beispiel den Antrag gemacht hat.
Ja, wenn du natürlich den Antrag gemacht hast, dann stimmt alles.
Aber das stimmt nicht.
Auch bei dir wird es garantiert Nachfragen gegeben
immer,
haben.
Immer.
Ja.
Aber auch, weil immer was gefunden wird, wo man sich denkt, aber letztes Mal ging es durch. Das weiß nur Gott, wieso da jetzt plötzlich ein Problem ist. Was doch, es ist ja auch sympathisch. Ich mag das.
Naja, also das heißt ja eigentlich, dass wir unseren Job sehr gut machen.
Absolut.
Dass wir sehr genau hingucken und auch wenn wir Julia mögen, dann winken wir das nicht einfach durch,
Nein. Sondern
da wird auch bei Julia geprüft. Ja?
Absolut. Und ich korrigiere auch zum 10. Mal irgendwelche Finanzpläne und bin immer happy, weil ich mir denke, ach, Initiative hat wieder was gefunden. Ja.
Oder wir haben mal wieder eine neue Regelung. Auch
oder
das
so.
Kommt dazu.
Ja, ne? Die verschlafe ich dann auch manchmal.
Gut. Dafür sind wir ja kontrollieren mal gegenseitig und dann ging es vielleicht nochmal in die Korrektur. Ja. Du hast nochmal einen neuen Finanzplan geschickt und dann sagt man, tipptopp, jetzt passt alles, dann machen wir einen Fördervertrag.
Geil.
So, und den verschicken wir dann online, weil wir sind von der Post weg und machen das jetzt auch digital.
Man kann auch digital unterschreiben, was ein Novum ist.
Ja.
Ja, okay, Vertrag unterschrieben, da steht eigentlich drin, okay, du kriegst jetzt 10.000 Euro.
Genau.
Davon musst du aber 3.000 Euro selber einbringen und 7.000 Euro sind quasi Fördermittel. Ich spinne jetzt mal.
Na, wenn 10.000 Euro Fördersumme ist, dann ist 10.000
Euro
Fördersumme.
Achso, nee, 10.000 Euro Gesamtausgabe meinte ich. Das Beispiel von eben, was
genau.
Wir gemacht haben.
Genau, also 10.000 Euro Gesamtausgabe, 7.000 Euro Fördermittel, 3.000 Euro ist dein Anteil. Und dann sagen wir, so, lauf los. Viel Spaß damit. Und dann fängt die KünstlerIn an zu arbeiten und sagt, hey, ich fange jetzt schon mal an, ich buche mir Sachen, ich habe ja irgendwie die Finanzierung im Rücken. Und dann wird der Moment kommen, wo man sagt, so, jetzt muss ich das erste Mal Rechnung bezahlen. Und dann wird man sich wieder an Nuklos wenden, weil man dann einen sogenannten Mittelabruf macht. Auch dafür muss man ein Formular ausfüllen.
Was heißt das? Was ist eine Mittelanforderung?
Eine Mittelanforderung ist halt quasi, da sagt man der Initiative Musik, hey, ich habe schon Folgendes ausgegeben, das muss ich jetzt bezahlen, bitte gib mir 5.000 Euro von den zugesagten 7.000 Euro. Wobei man da sagen muss, man muss seine Eigenmittel immer zuerst einsetzen.
Also zuerst 3.000 Euro ausgeben für eine Plattenpressung.
Genau.
Und dann kann man sagen, so, jetzt will ich auch Videos produzieren, dafür brauche ich jetzt Cash.
Exakt.
Inimu, schick mir mal 5.000 Euro.
Genau, und dann füllt man dann halt aus, hier, das ist meine Kontonummer, das habe ich schon ausgegeben, das ist insgesamt der Förderbetrag. Und dann sagt man, bitte überweis mir das auf folgendes Konto. Dann bekommt man das im Idealfall innerhalb von 2 Wochen überwiesen.
Ja.
Und dann hat man 6 Wochen Zeit, das auszugeben. Und wenn man das nicht vollständig ausgegeben hat, bitte zurücküberweisen und zu einem späteren Zeitpunkt nochmal abrufen, weil die Konsequenz ansonsten ist, man muss Strafzinsen bezahlen und das will niemand, auch wir nicht. Denn auch wir müssen Strafzinsen, dürfen wir nicht behalten, geben wir zurück an quasi den Bundesrechnungshof und das Bundesverwaltungsamt, dass es wiederum in den Bundeshaushalt wiederum einspeist und niemand will das.
Allen raucht jetzt der Kopf?
Ja.
Von diesen vielen langen, großen Worten?
Ja.
Aber wir gehen jetzt davon aus, wir wissen, wir müssen jetzt unseren Videografen in den nächsten 2 Wochen bezahlen. Der will 1.500 Euro haben. Dann wollen wir unser Management bezahlen, der oder die kriegt auch 1000 Euro meinetwegen. Und ich will mich selber noch bezahlen, weil ich habe das selber produziert. Dafür habe ich mir eine Eigenleistung gegeben, das sind meinetwegen 1250 Euro. Und die kann ich jetzt von diesen 5000 Euro entsprechend bezahlen. Und der Rest, falls es überhaupt noch einen Rest gibt, ich habe gerade nicht mitgezählt, der geht dann halt an irgendwas anderes.
Genau.
So, und irgendwann habe ich 7000 Euro abgerufen von euch, alles ausgegeben. Ich habe meine 3000 Euro ausgegeben und ich hatte auch keine Planänderung. Also sprich, mein Budget ist so geblieben, wie es mal mit euch abgesprochen hat. Vielleicht hat sich 20% kann man ja variieren bei den bestimmten Budgetposten. Mhm. Also wenn ein Posten 20% teurer oder günstiger wird, muss man das nicht mit euch besprechen. Wenn man aber sagt, ach, scheiß mal drauf, ich mache doch keine Vinyl, ich mache dafür lieber eine Tour, weil es hat sich jetzt einfach so ergeben, dass die Vinyl irgendwie eh nicht pünktlich kommt und es macht alles keinen Sinn mehr, dann shifte ich die 3000 Euro um und mache dafür 3 Konzerte oder so. Das muss man mit euch besprechen.
Absolut.
Aber gehen wir davon aus, dass das alles passiert, das ganze Geld ist ausgegeben. Mal schnell durchlaufen, weil das ist ja dann immer sehr individuell, wie dann die Absprachen sind mit der Initiative Musik. Was passiert dann, wenn mein Förderzeitraum vorbei ist? Ich habe mein Album, meine EP rausgebracht, meine Vinyl kam, ich habe meine Tour gespielt. Nice, das Jahr Förderzeitraum ist rum. Und dann klopft die Initiative und schreibt eine E-Mail und sagt, in 2 Monaten hast du die Scheiße abzurechnen.
Exakt. Genau, und dann hat man im Idealfall schon von Beginn an alle Ausgaben in unser sogenanntes Verwendungsnachweisformular eingeführt. Auch das ist eine Excel-Tabelle.
Aber ist die gleiche.
Ja. Also ist eine andere als der Finanzplan, aber die kriegt man von Anfang an zur Verfügung gestellt. Und das würde ich auch allen raten, sobald du eine Ausgabe hast, trag das schon von Anfang an ein. Da hat niemand Bock drauf, aber es ist viel schlimmer, nach einem Jahr sich alles rauszusuchen. Wann war denn die Ausgabe? Wann habe ich das denn bezahlt? Oh, wie viel Mehrwertsteuer war denn da drauf? Oh, für welchen Posten war das eigentlich nochmal?
Und wo ist die Rechnung eigentlich?
Ja, genau. Wo habe ich die Rechnung? Profi-Tipp, mach das direkt von Anfang an. Nervt, aber nervt noch viel mehr, nach einem Jahr sich hinzusetzen. Das heißt, man hat...
Ich muss aber einwerfen, dass wenn du eine halbwegs funktionierende Buchhaltung hast, sammelst du ja auch für dich privat die Belege. Also sprich, wenn ich jetzt ein Projekt mache und ich bezahle jetzt den Mix-Mastering-Menschen und ich gebe dem jetzt 2500 Euro meinetwegen für ein Album, dann lege ich die Rechnung ja auch ab, weil das ist ja eine Geschäftsausgabe und nicht, ich gehe shoppen am Kudamm, was man nicht abrechnen kann. Das ist eine Geschäftsausgabe und die wird dann auch noch von Fördergeldern bezahlt. Also sprich, ne, die legt man irgendwo ab und im besten Fall macht man sich halt auch ein extra Konto für die Fördergelder, das eben nicht die Fördergelder gemischt werden mit deinen ganzen Privatausgaben, die natürlich so übers Konto laufen, wie irgendwelche Abos oder hier mal eine BVG-Karte oder so ein Quatsch, sondern dass man wirklich dann am Ende nachweisen kann, okay, ich habe hier, um beim Beispiel zu bleiben, ich habe hier 7000 Euro bekommen, das Konto ist jetzt auf null, ich habe alle Posten entsprechend ausgegeben, ich habe die Beträge, die stimmen mit den Rechnungsbeträgen überein und kann hier glasklar nachweisen und mir am Ende die Kontoauszüge von einem Konto ziehen und da ist sämtliche Bewegung drauf.
Genau.
So, das ist halt Jackpot. Und dann kann man natürlich entweder parallel das schon eintragen, wenn der Beleg kommt, oder, so wie ich es dann auch mache tatsächlich, im Nachgang, ich lege jede Rechnung natürlich ab. Ich überweise das, wenn ich es überweise, von einem Konto oder der Künstler, die Künstlerin macht es selber, wenn es über das Konto geht. Und dann kann man am Ende ja trotzdem lückenlos sagen, okay, man hat jetzt da 20 Rechnungen und ich habe aber 20 passende Kontoauszüge. Dann ist das relativ einfach abzurechnen.
Ja.
Aber nicht, wenn alles hier mal eine WhatsApp und da mal Papier und dann noch eine E-Mail und Konto gewechselt, dann ist Katastrophe.
Katastrophe, auch so schlimmste Methode ever. Ach so, ja, ich stelle mir mal hier so ein Körbchen hin und dann lege ich da mal alles rein.
Ein Schuhkarton.
und dann so, ach so, ja, ich habe hier übrigens noch eine Rechnung in meinem E-Mail-Postfach. Ja, da muss ich mal gucken. Ach so, das ist im Spam gelandet. Ach so, ja, wo ist das denn? Da steht auch die falsche Rechnungsadresse drauf. Upsi. Von daher, der beste Tipp ist immer direkt bei einer Ausgabe, das irgendwie, ne, das ist jetzt Profi-Tipp von dir, sich ein eigenes Unterkonto dafür anzulegen. Das haben wir nicht bei allen.
Wieder free of charge. Leute, nehmt ihr richtig was mit.
Genau, legt euch einen digitalen Ordner auf eurem Rechner an, wo ihr alle Rechnungen dazu ablegt. Und am besten schreibt ihr schon mal halbwegs irgendwie mit in der Excel-Tabelle, ach so, dann und dann die und die Rechnung und ordnet dann später nochmal zu, in welchen, zu welchen Posten das irgendwie gehört. Ne?
Und dann ist es eigentlich auch schon abgerechnet.
Und dann muss man das einerseits digital einreichen, die Excel-Tabellen, also auch als Excel, damit wir nachvollziehen können, wurden da Formeln verändert oder nicht. Dann muss man das unterschrieben abgeben und dann muss man uns auch Belegexemplare schicken, wenn man zum Beispiel eine Vinyl produziert hat von unseren Fördergeldern, weil wir dann überprüfen, so Allmann-Style, sind da auch unsere Logos drauf.
Die vorher aber abgesegnet werden müssen.
Und dann brauchen wir das aber quasi auch als Archivmaterial. Wir lagern das dann auch archivmäßig. Also wir haben, die Künstlerentförderung hat ein sehr großes Plattenregal bei sich, wo alle Platten gesammelt werden. Genau. Und dann müssen wir die auch aufbewahren. Also auch vom Zuwendungsrecht her muss man das, ich glaube, mindestens 5 Jahre aufbewahren. Genau. Und da lagern dann alle so Sachen und auch so Druckerzeugnisse zum Beispiel. Also wenn man hat Flyer, Poster, Plakate, T-Shirts irgendwie mit dem Geld machen lassen, dann muss man uns das schicken. Oder in meinem Fall, ich bin ja in der Infrastruktur, wenn zum Beispiel Studien gemacht werden, ne, also wissenschaftliche Studien, dann müssen die mir ein Belegexemplar, so ein Buch dann davon schicken.
Und dann muss man es neben dem Budget auch noch in Worte fassen, dass man sagt, okay, ich habe geplant, das und das zu machen. Hat sich was geändert? Habe ich Erfolge damit gefeiert? Habe ich vielleicht auch Misserfolge damit gefeiert? Dass man einfach das Projekt am Ende ein bisschen auswertet. Was würdest du denn sagen, wenn die Künstler und Künstlerinnen Angst haben vor so einem Antrag?
Dann würde ich erstmal sagen, kann ich verstehen und würde erstmal sehr tief durchatmen. Und vielleicht im Umfeld, im näheren Umfeld erstmal sprechen. Mit so, hey, meinst du, ich bin schon so weit, dass ich irgendwie Fördergelder beantragen kann? Weil man muss auch sagen, ja, man geht auch eine Verpflichtung ein. Ne? Also es ist jetzt nicht nur Mama, Papa, ich hätte gern mal 500 Euro, damit ich hier irgendwie was machen kann. Sondern das ist natürlich, man geht eine Verpflichtung ein, man geht einen Fördervertrag ein. Man muss Dinge abrechnen und nachweisen, für die bestimmte Skills sind. Aber ich würde immer sagen, wenn du selber denkst, Förderung ist nicht für mich, aber du brauchst ein bisschen Geld, um aufs nächste Level zu kommen, dann würde ich durchatmen, mit FreundInnen, Umfeld sprechen, vielleicht hast du schon die ersten Kontakte zu Management, zu Labels, und dann rufst du uns einfach mal an, so, und sprichst mal mit uns. Wir sind alle nett, wir beißen nicht. Man kann uns manchmal auch auf Veranstaltungen treffen. Wir machen digitale Infocalls.
Ja, das ist wirklich gut, dass er gibt wirklich viele Anknüpfungspunkte, wenn man will.
Ja, also ich meine ganz ehrlich, ne, also unser Hauptjob ist Förderanträge prüfen, abrechnen, dass Leute ihr Geld kriegen. Das ist unser Hauptjob. Das heißt, so, da kommen wir wieder zum Anfang mit, was ist unsere Kritik? Ja, wir sind nicht ansprechbar und wir sind nicht sichtbar. Dann würde ich sagen, stimmt halb-halb, weil wir versuchen unser Bestes. Aber der Hauptaugenmerk liegt bei uns natürlich da drin, dass die Menschen ihr Geld bekommen, die mit uns einen Fördervertrag haben und dass das alles irgendwie richtig ist, ja. Dass auch die BKM die Abrechnung sehen will und auch das, ne, also der ganze Bundesapparat dahinter, der will auch irgendwie sehen, hat die Initiative Musik das gut gemacht. Auch wir werden ja von Bundesinstitutionen überprüft, ob wir das alles richtig gemacht haben. Dann würde ich halt sagen, so mit so, ja, stimmt halb, aber wir haben zum Beispiel unseren fantastischen Newsletter, wo man auch immer erfahren kann, wo man uns treffen kann und in welchem Panel. Und das sind wir hängen uns ganz oft an so Veranstaltungen dran. Wir versuchen wirklich im ganzen Bundesgebiet unterwegs zu sein. Wir machen Infotouren auch tatsächlich mit der Künstlerentförderung. Wir waren dieses Jahr auch schon in Hamburg. Wir waren in Bremen, in Saarbrücken, in München. Wir versuchen wirklich viel, um auch irgendwie zu sagen, so mit so, man, nicht alle müssen immer nach Berlin kommen, ne?
Da wir hier einen Hip-Hop-Podcast haben und Hip-Hop ja auch von euch gefördert wird, hau mal ein paar Namen raus, welche Künstler und Künstlerinnen in den letzten 15 Jahren stichprobenartig gefördert worden sind. Gib mal ein bisschen.
Also ich glaube, das erste Hip-Hop-Nummer-1-Album war Genetik, was wir gefördert haben. So, Name-Dropping. So. Genetik haben wir gefördert. Wir haben Talkie Talk, den hast du selbst angesprochen, haben wir gefördert.
Grüße.
Wir haben Döll gefördert.
Welches Projekt?
Wir haben die Tour von Nie oder Jetzt gefördert auf jeden Fall. Und wir haben die Kultur gefördert.
Und die Platte mit Talkie und Wandel. Ja.
Haben wir auch Nackt. Die Nackt, haben wir auch gefördert. Wir haben Madness gefördert mit, ich glaube, mit Mako lebt, die letzte. Haben wir die EP gefördert. Wir haben A zum J gefördert.
Auch irgendwelche Girls?
Girls, natürlich. Wir haben, ich habe ja schon gesagt, Nashi 44 mhm. haben wir gefördert. Jetzt aktuell drin ist Liz.
Geil, Shoutout nach Frankfurt.
Shoutout, absolut. Hab sie letztes Jahr live gesehen und dachte, ich muss sie viel, viel öfter live sehen.
Ja, ist geil.
Ebbo haben wir gefördert, auch mehrmals. Baby Joy habe ich angesprochen. Wir haben Lugardi und Nein gefördert. Wir haben auch den Boy Louvre 47 gefördert.
Shoutout.
Shoutout nach Neukölln. Wir haben auch Audio 88 und Jessin gefördert. Wir haben Zugezogen Maskulin gefördert. Wir haben Fat Tony gefördert. Wir haben El Guni gefördert. Wir haben Jessin in Solo-Projekten gefördert. Ich weiß nicht mehr genau, welche Releases alle hatte. Super viele. Von daher müsste ich selber immer hinten auf die Platte gucken, wo ist das Logo drauf? So gehe ich auch durch
Hoffentlich.
Wirklich witzig, ich gehe wirklich so durch den Plattenladen, dass ich immer so gucke, so ey, geil, wo ist unser Logo? Wir haben Amelwu gefördert mit Haben oder Sein. Wir haben Berkan gefördert. Wir haben Finna gefördert, Rocco Weißensee. Queen Who, ich gucke gerade so ein bisschen auf den Zettel.
Also nicht nur die Prinz Peace dieser Welt.
Nein, wir haben auch Tom Hengst gefördert.
Ich bin ein Fan.
Gianni Suave haben wir auch gefördert.
Ach,
wir könnten auch ganz lange über Döll reden.
Können wir auch.
Das können wir jetzt. Wir haben Albi X gefördert, wir haben Ansu gefördert, wir haben Absilon gefördert.
Das ist so cool, dass du das sagst, weil das ja auch wirklich Künstler sind, die jetzt nicht durch die Decke und es ist jetzt hier der größte Künstler auf dem ganzen Planeten.
Wir haben nicht UFO gefördert, das glaube ich tatsächlich. Und auch ein Haftbefehl brauchte uns nicht. Der war auf einem Level unterwegs, wo der uns dann tatsächlich nicht mehr brauchte. Und dass ich jetzt quasi Namen nennen kann, liegt halt daran, dass sie in unserer Förderdoku auf der Webseite sind. Da kann ich auch mal sagen, slidet da mal rein, guckt euch das an. Es sind auch viele, also man kann ein bisschen nach Genre tatsächlich denn und den letzten Jahren so ein bisschen filtern. Ist nicht perfekt, aber man kann es so ein bisschen. Wir haben auch Dexy gefördert, haben wir auch gemacht.
Grüße. Wir grüßen einfach alle.
Wir grüßen
Grüße
alle.
Gehen raus an alle.
An alte Shogun haben wir auch gefördert.
T9, Escape.
Ja.
Young Langs.
Ja. Ja,
ich überlege gerade,
Megalo,
wo ich überall beteiligt war.
Ja, Megalo haben wir auch gefördert, Gold Roger,
Tam, Tamara Gütschlü,
ja,
hat ihren
auch.
Eigenen Förderantrag wahrscheinlich bewilligt direkt in der Jury.
Dann darf sie, das ist gut zu sagen, da darf sie nicht mitstimmen, da muss sie auch raus.
Ja, gut,
wenn ihr Förderantrag tatsächlich, ich weiß nicht, ob das allen so klar ist, die darf sich nicht selber bewilligen. Also da muss sie dann auch die darf A dazu nicht abstimmen und die darf dann auch und muss dann auch in der Jury-Sitzung dann raus, wenn ihr Antrag besprochen
Geil.
Wird. Ne?
Wie in der Schule so.
So wie in der Schule, bitte einmal vor die Tür. Suff Daddy, Soli, alle möglichen. Also es ist halt wirklich, um zu sagen, mit so, auch wenn ihr die KünstlerInnen kennt, ist es wahrscheinlich, dass die sich alle mal mit Förderung auseinandergesetzt haben, weil in der Realität heißt es nicht nur geil auf Insta und geil auf YouTube sein und irgendwie einen
flexen.
Coolen flexen, sondern am Ende des Tages heißt es ehrlich gesagt, sich mit ganz stupide mit Fördergeldern und Verwaltung und Projektmanagement auseinanderzusetzen. Und die Realität heißt, für viele Kreative und Kreativschaffende, also nicht nur MusikerInnen, sondern auch alle anderen dahinter, dass man sich am Ende des Tages mit Förderanträgen auseinandersetzen muss. So, das ist die Realität für sehr, sehr viele. So.
Ich kann auch sagen, als die Person ja dann im Hintergrund, die teilweise entweder nur berät und betreut, aber manchmal, wie bei Talkie, T9, Escape etc., die Projekte ja dann tatsächlich auch umsetzt, also in der echten Welt, die dann zum Leben bringt und nicht nur plant und visioniert, dass die Förderung tatsächlich hilft, Sachen zu realisieren, die wir sonst nicht hätten realisieren können. Es ist einfach unmöglich, allein schon ein Release-Konzert verlässlich zu planen, dass man dann nicht mit Privatkapital geisteskrank ins Minus geht. Mhm. Eine Vinyl zu pressen ist scheiße teuer. So, diese ganzen Sachen, das ist einfach ein wirtschaftlicher Faktor. Wir machen das alle aus Liebe zum Spiel und für die Kultur, all die schönen Phrasen, aber am Ende des Tages sind da halt auch Rechnungen, die bezahlt werden müssen. Und wenn wir uns nicht mal selber tatsächlich auscashen und da Plus machen, sind einfach die Produktionskosten mittlerweile so hoch, dass man das alleine nicht stemmen kann ohne die Förderung. Und ich finde es tatsächlich immer schön, wenn ich dann die Auswertungstexte schreibe und das Projekt so ein bisschen, ne, ich schaue mir dann, was habe ich denn behauptet im Antrag, was wir machen wollen. Und jetzt ist es irgendwie ein Jahr später, was haben wir denn gemacht? Was haben wir denn komplett anders gemacht? Ne, wirklich mal so einen kurzen Realitätsabgleich von Vision, echte Welt. Und dann finde ich es immer total schön, wenn ich sagen kann, geil, das konnten wir wirklich, wie wir es geträumt haben, umsetzen. Und ich weiß, dass wir es entweder aus wirtschaftlicher Angst, zum Beispiel auch Release-Konzert Talkie, kann ich auch so transparent sagen, hoffe ich, das ist in Ordnung, dass wir das ohne die Förderung nicht gemacht hätten. Weil es einfach ein viel zu großes wirtschaftliches Risiko war, mit Talkie, einem Produzenten, das erste eigene Konzert. Sonst ist er ja mit T9 oder mit anderen Projekten im Hintergrund unterwegs und hat nicht die Alleinverantwortung, jetzt einen Saal irgendwie auszuverkaufen, dass es für uns zu heiß war. Das wäre ein zu heißes Risiko gewesen, dass wir die Saalmiete natürlich trotzdem zahlen müssen und Getränke und Backstage und bla 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 und uns und eine Abenddienstleitung und einen Techniker und am Ende kommt dann niemand. So, genau. Und dann hast du locker 2 Scheine minus. So.
Ja.
Und das ist einfach eine Sache, die können wir nicht mehr eingehen, zumindest nicht in diesen Zeiten jetzt.
Ja, auf jeden Fall, ne? Also ich meine, das trifft euch als MusikerInnen und ManagerInnen und VeranstalterInnen, die du ja auch bist, ne? Aber das trifft ja genauso auch tatsächlich, da können wir auch mal drüber reden, die Clubs, ne? Die auch eben sagen so mit so, hey, ich würde gerne auch Leute buchen, die eigentlich noch nicht so bekannt sind, weil das auch mein Auftrag oder, ne? Ich will als Club halt auch Leute hinstellen, die mir jetzt nicht zu 100% den Laden ausverkaufen, sondern, ne? Das ist dann so gelebte Nachwuchsförderung. Mhm. Und die aber auch sagen, ey, das ist so ein krass hohes wirtschaftliches Risiko, was ich hier eingehe. Wenn ich den Laden nur zur Hälfte ausverkaufe, kann ich es eigentlich nicht machen, weil ich meine Betriebskosten hier gerade nicht decke. So, und dafür gibt es ja zum Beispiel jetzt auch bei uns Live 500, die gerade die kleineren Konzerte in den Blick nimmt und sagt, hey, es gibt eine garantierte Gage für die KünstlerInnen oder Band, die da auftritt. Und es gibt auch eine garantierte Gage für den Veranstalter, VeranstalterInnen, no matter wie viele Tickets du verkauft hast. Ja, das ist halt quasi einfach Garantiebetrag. Und das braucht es halt leider. Und deswegen mal an alle, die zuhören, bitte kauft euch Tickets und kauft euch frühzeitig Tickets.
Nicht immer Gästeliste schnorren, Leute, auch nicht, mal supporten.
Genau. Und dann, weil halt auch, es fällt auch allen KünstlerInnen einfach total schwer zu planen, ne? Somit so machen wir und dann werden am Ende nur noch die gebucht, die irgendwie sicher sind, wo man weiß, die groß genug sind. So, und wo bleibt dann der spannende neue junge Nachwuchs, der uns alle sagt, so, ey, ihr Alten, ihr könnt einfach alle gehen, Alter.
Ja, dieses klassische Hochspielen gibt's auch nicht mehr mittlerweile.
Ja.
Um zum Ende zu kommen, wir sprechen die ganze Zeit von der KünstlerInnenförderung. Aber eigentlich, ganz offiziell, arbeitest du ja bei der Infrastrukturförderung.
Exakt.
Spoiler am Ende. Was ist das? Was kann man da antragen? Worum geht's? Um das nicht unter den Tisch fallen zu lassen.
Ja, da mein Lieblingsthema. Ich möchte gern eigentlich nur über die Infrastrukturförderung reden, aber das ist ein Nischenthema, ich weiß. Die Infrastrukturförderung ist ein Förderprogramm für den Auf- und Ausbau für Strukturen der Musikwirtschaft in Deutschland. Das ist ein sehr schön verschachtelter Satz, der im Prinzip heißt, wir fördern alles das, was man nicht sieht, was nicht direkt künstlerische Darbietung ist, also was nicht direkt Club- und MusikerIn ist. Das heißt zum Beispiel, wir fördern Mentoring-Programme beispielsweise für NachwuchsmusikerInnen, für KünstlerInnen-Aufbau. Ja. Wir fördern Fachkonferenzen und Convention, wo sich quasi die Professionals wie du zum Beispiel vernetzen können mit anderen. Wir fördern wissenschaftliche Studien zum Thema Musikwirtschaft. Also wir haben im letzten Studie gefördert, wo es um die CO2-Bilanzierung von einem Großkonzert in der Wuhlheide ging. Ne? Also wie viel CO2
voll spannend.
Stoßen die, ja, check Plant a Seed aus, wurde mit der Band Seed gemacht. Check das aus, wo tatsächlich mal erhoben worden ist und mit so, wie viel Strom wird denn da verbraucht und wie viel Wasser und was heißt das denn eigentlich
konkret? Auch für so Reisekosten werden die da inkludiert? Also Künstler, Künstlerinnen müssen ja zum Konzert kommen, irgendwie?
Also die, also Seed ist zu groß, nee, die haben wir nicht gefördert, sondern wir haben wirklich nur die Studienerstellung und die Kommunikation da drum. Mhm. Also das ist tatsächlich genau, also in der Infrastruktur fördern wir tatsächlich keine Bands und keine KünstlerInnen, die müssten bei der KünstlerInnenförderung oder Live-Förderung.
Und auch keine Labels, ne?
Genau, keine Labels. Falls ihr ein Label in Berlin seid, ihr könnt zum Music Board gehen oder in Hamburg zu Rock City Hamburg. Mhm. Aber die Infrastrukturförderung ist halt quasi vor allen Dingen für Vernetzung, Austausch und Wissensaufbau in der Szene da. Und auch wenn der Wissensaufbau betrieben wird, muss der möglichst großflächig irgendwie geteilt werden. Der muss dann hinterher auch zugänglich sein. Also wir fördern kein Privatunternehmen, was sagt so mit so, ey, sponsor mir mal bitte meine App-Entwicklung, damit ich hier irgendwie einen Marktvorsprung vor anderen habe, weil dann habe ich die geilere App. Das machen wir nicht, sondern wir sagen halt so mit so, hey, es muss möglichst allen zur Verfügung stehen. Es hat meistens auch einen gemeinnützigen Charakter. Mhm. Ganz oft sind bei uns auch gemeinnützige Vereine oder gemeinnützige GmbHs, die bei uns einen Antrag stellen und sagen, hey, ich verdiene damit ehrlich gesagt nichts. Mir liegt es nur daran, zum Beispiel irgendwie ein Nachwuchsprogramm für Produzentinnen aufzubauen. Ne?
Stichwort. Ich glaube, dass das auch dein Lieblingsprojekt ist, oder? Natürlich liebt man alle seine Kinder gleich.
Ich liebe alle meine Kinder.
Aber das Female Producer Collective ist ja schon so ein bisschen eine Speerspitze, die auch gerne nach außen projiziert, ne?
Absolut. Ist ja auch ein geiles Projekt. Shoutout nach Saarbrücken an der Stelle.
Wirklich, wirklich ein tolles Projekt. Magst du kurz erzählen? Nur, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen greifen können, was jetzt so ein konkretes Projekt ist.
Genau, ganz konkret erzähle ich vom Female Producer Collective, was tatsächlich ein Mentoring-Programm ist für NachwuchsproduzentInnen in Deutschland, was quasi eigentlich, das ist ganz simpel aufgebaut. Im Prinzip haben sich da ein paar Leute zusammengetan und aufgemacht und gesagt, ey, es gibt in der Musikproduktion viel zu wenig Frauen, nämlich in Zahlen 3,8%, Tendenz sinkend, was extrem wenig ist. Das heißt, die meisten Songs, die man hört, sind eigentlich von Männern produziert. Und dann haben die gesagt, na, aber das kann doch nicht sein. Wir sitzen hier irgendwie in einem Kurs, wo 60% Frauen sind, die da tendenziell Bock drauf haben und haben gesagt, wir wollen das ändern und wollen ein Mentoring-Programm machen und haben dann quasi gesagt, so okay, wir machen hier eine Ausschreibung und setzen ein Programm auf, wo ein paar Monate lang 10, in der ersten Season waren es 10 Frauen zusammenkommen und quasi von richtig geilen Coaches einfach lernen können, wie Mixing funktioniert, wie Mastering funktioniert, wie ein Beat-Sample funktioniert, die aber auch in so Sachen wie GEMA-Anmeldung, KSK etc., Markenbildung eingeführt werden und die da einfach ein richtig geiles Bildungsprogramm kriegen und darüber hinaus sich tatsächlich miteinander vernetzen. Und das haben sie jetzt schon das zweite Mal in Folge gemacht. Und im zweiten Durchgang waren sogar 15 Produzentinnen dabei. Das heißt, zum einen werden Produzentinnen ausgebildet, besser zu werden. Also ne, lernen total viel auch voneinander, miteinander, mit den Coaches. Und kriegen dazu aber tatsächlich halt einfach ein richtig geiles Netzwerk. Und die machen halt nebenbei dann quasi sichtbar, wie viele Frauen es dann doch in der Musikproduktion gibt. Das hat sich halt tatsächlich alles so entwickelt. Mhm. Ne? Also die haben irgendwie angefangen und denen wurde auch immer gesagt, so, ah, das interessiert niemanden. Niemand, was, wer will das denn? Es gibt doch keine Frauen, das will doch auch keiner. Und auf die ersten 10 Plätze gab es über 100 Bewerbungen aus der kalten. Niemand kannte die. Und jetzt in der zweiten Runde waren es auch wieder über 130 Bewerbungen. Mhm. Die jetzt dieses Mal sogar ein Beat-Sample einreichen mussten, also die mit einem Sample arbeiten mussten, das quasi bearbeiten mussten. Und es melden sich tatsächlich immer mehr Leute bei denen und sagen, hey, voll geil, was ihr da macht. Ich wusste gar nicht, dass es euch gibt. Und die meisten Produzentinnen, die da drin sitzen, sagen auch, ich habe immer gedacht, ich wäre die Einzige. Ich saß 6 Jahre lang in meinem Schlafzimmer. Ich habe das alles alleine gemacht.
Das ist, finde ich, das Schönste. Ich war auf der Einführungsveranstaltung von dem Female Producer Collective von der zweiten Season. Und da war ein Raum voller Frauen, ein paar Männer waren auch da, aber die Stimmung war so erleichtert und die waren halt auch super ehrlich und waren so, oh, endlich kann ich ohne Konkurrenzgedanken einfach auch Fragen stellen und voneinander lernen und voneinander profitieren. Und das war schon fast romantisch, weil die gesagt haben, die kennen das nicht. Es sind immer nur Männer, mit denen die unterwegs sind. Das Klima ist da ein anderes gewesen, gerade wenn man professionell zusammengearbeitet hat. Viel Neid, viel Missgunst, viel auch, dass der Raum für die Mädels und für die Frauen nicht gegeben ist, dass die Männer immer den Raum einnehmen.
Aber sozusagen. Auch viel Ego einfach, ne? Zu
absolut.
Sagen mit so, ich weiß schon, was ich hier mache. Ich weiß schon, was ich hier tue. Somit so, vertrau mir mal.
Ja, und das ist natürlich nicht unbedingt das beste Arbeitsumfeld, das muss man auch mal sagen. Genau, deswegen finde ich es total schön, dass ihr solche Projekte fördert und dass es da auch die Möglichkeit gibt, sowas auch einzureichen, wo es jetzt nicht unbedingt um eine monetäre Bereicherung geht, weil auch da muss man mit Eigenkapital ran, auch das ist keine 100% Finanzierung. Aber selbst wenn man ein Label hat und man möchte irgendwas in der Infrastrukturförderung einreichen, man ist ja trotzdem auch noch eine Privatperson. Genau. Also man kann ja so einen Antrag auch einfach als Privatperson stellen und nicht als in der Funktion als Labelchef.
Genau, es geht bei uns, ich bewerte immer danach, was soll gemacht werden. Mhm. Also weil grundsätzlich ist auch ein Label antragsberechtigt, dann ist die Frage, was wird da gemacht? Veranstaltet das Label quasi eine Label-Night für sich alleine und sagt, ich möchte mal vorstellen, was ich hier mache? Oder sagt das Label, ehrlich gesagt ist mir aufgefallen, dass hier eigentlich viel zu wenig Flinter und BPOC in dem und dem Bereich unterwegs sind. Ich habe mich noch mit dem VUT zusammengeschlossen, also dem Verband Unabhängiger MusikunternehmerInnen. Auch die sollen genannt
Shoutout.
Werden. Shoutout. Und möchte hier zusammen mit denen quasi mal eine offene Nacht und Workshops anbieten, weil ich was gegen diesen Missstand hier tun möchte. Weil ich sehe diese und diese Barriere und das möchte ich gerne tun. Also das heißt, ich beurteile immer, wenn ich so ein, oder wir, besser gesagt, das ist auch Teil der formalen Vorprüfung, ist somit so, wer profitiert am Ende davon? Ist das, und ich kann unterscheiden, ob das Label am Ende nur für sich selbst nochmal eigene Künstler akquirieren will oder sagt, hey, ich möchte das eigentlich einer großen Szene zur Verfügung stellen und ich bin hier der Träger quasi, der sich zur Verfügung stellt. Aber ich habe am Ende davon jetzt nicht mehr Gewinn oder mehr KünstlerInnen, sondern so, ich mache mich hier mit verschiedenen PartnerInnen auf den Weg und sage hier, da muss mal was passieren. Ja.
Was wünschst du dir für deinen Job?
Was ich mir wünsche? Noch mehr geile Anträge, noch mehr Anträge aus dem Hip-Hop tatsächlich, also weil ich so ein Hip-Hop-Mädchen auch bin.
Auch wie ist prozentual, ist Hip-Hop so das Nischige, die sich nicht so oft melden?
Ja, tatsächlich. Also es meldet sich auch wenig Punkrock und Metal tatsächlich.
Was meldet sich denn dann? Popmusik?
Ja, viel Popmusik. Aber natürlich arbeiten wir halt auch viel mit Verbänden. Ne? Also das heißt, die gucken tatsächlich zum Beispiel, wenn die eine Vernetzung zwischen Spielstätten in Mecklenburg-Vorpommern herstellen, geht es erstmal nicht darum zu sagen, ich nehme nur die Spielstätten, die Folgendes machen, sondern geht es erstmal darum, alle Spielstätten miteinander zu vernetzen und da irgendwie einen Austausch herzustellen. Aber ja, ich wünsche mir ganz persönlich, dass mehr auch aus dem Hip-Hop, gerade aus so einem Community-Gedanken, wir sitzen ja hier im Kultur, 360-Grad-Kultur-Podcast.
So, Christiane, danke.
Ja, dass da auch der Kulturgedanke von Hip-Hop tatsächlich auch in eine Infrastruktur passt. Also vielleicht jetzt nicht jede Jam-Session, aber so halt so, Hip-Hop ist so eine große und relevante Kultur, ja, die so groß ist und aber auch so viele Nischenthemen ja hat, dass ich mir persönlich da auch wünsche, dass sich da auch mehr Leute an den Antrag trauen. Also ich hatte neulich, hat mich die Beat League angerufen und
aus Hamburg?
Beziehungsweise aus München.
Beat
League, ja. Ich glaube, die kommen eigentlich aus München. Okay. Die sind bundesweit unterwegs, weiß ich auch. Und die meinten so, hey, wir machen Vernetzung das, wir machen Nachwuchsförderung, wir machen Workshops, wir machen dies, das. Fallen wir da rein? Und dann habe ich gesagt, ja, tendenziell erstmal ja. Also lass mal drüber reden, was du konkret vorhast und was du fördern lassen willst und so. Und mit wem du da so zusammenarbeitest, aber tendenziell ja. Und ich freue mich, also ich will gar nicht so viele Ideen irgendwie vorweggreifen, weil dann mich immer Leute anrufen und sagen, ja, hier, du hast gesagt so und so, kann ich das jetzt so und so machen? Komm mit der Idee zu mir und dann sage ich dir, ob das geht oder nicht geht. Aber nicht mit, Christiane, erzähl mir mal, was ich mir fördern lassen kann und dann stricke ich mir das so, dass das irgendwie funktioniert. Weil ne, das ist vielleicht auch nochmal der Unterschied, so mit so, so ich mache keine inhaltliche Beratung in dem Sinne, dass ich sage, schreib das und das hin, weil dann kann ich das fördern, weil das ist auch dann irgendwie witzlos, wenn ich dir gesagt habe, was du da hinschreiben sollst, und dann prüfe ich das. Das ist so, naja, komisch.
Ja.
Also, genau.
Wir können ja auch mal Full Disclosure, dass ich auch einen Antrag bei der Infrastrukturförderung eingereicht habe, der noch nicht bewilligt ist.
Exakt.
Das höre ich wahrscheinlich jetzt, wenn der Podcast rauskommt, irgendwie so in dem Dreh, wo es darum geht, mehr Awareness zu schaffen. Am Ende ist es ein Awareness-Konzept für den Live-Bereich, wo es darum geht, dass Künstler und Künstlerinnen, die jetzt vor allem in den letzten 3 Jahren während Corona groß geworden sind, in Anführungsstrichelchen, sprich die ihre ersten Konzerte spielen und raus aus dem Internet kommen in die echte Welt, tatsächlich wenig von Konzertveranstaltungen verstehen, wie man sich da zu verhalten hat, wer die einzelnen Akteure und Akteurinnen vor Ort sind, was die Rollen sind und auch einfach so ein bisschen Höflichkeitsformen. Was mir in meiner Arbeit einfach als Veranstalterin aufgefallen ist, dass es da vor allem im Hip-Hop sehr doll an Manieren hapert, muss man einfach mal so ehrlich sagen. Und das, wofür ich mich dann beworben habe bei euch, beziehungsweise was ich eingereicht habe, ist einfach eine Art Awareness-Konzept, was ich dann zur Verfügung stellen kann, wenn es durchgewunken wird sozusagen. Also das sind auch Projekte, dass man sagt, man muss jetzt nicht immer das große Netzwerk, hier Female Producer Collective und ne, sondern man kann auch einfach sagen, ey, ich mache was für die Community, für die Kultur, ich stelle was breit zur Verfügung, öffentlich for free und behalte diese Information nicht irgendwie für mich, sondern ich möchte damit was erreichen. So, das sind auch Projekte, die ihr ja dann fördert.
Genau, das ist immer, also wir haben jetzt so Full Nerd Talk, wir haben eine Unterscheidung zwischen bundesweiten und regionalen Projekten und auch in der Größe sind die variierbar. Es kommt halt immer darauf an, stell deine Ergebnisse quasi möglichst vielen Menschen zur Verfügung, mach es irgendwie sichtbar. Was ist irgendwie der Bedarf, der dir aufgefallen ist? Woran fehlt es eigentlich an Strukturen? Wo braucht man eigentlich was? Und was kann man am Ende des Tages aus dem Projekt extrahieren, was man dann wiederum anderen zur Verfügung stellen kann? Ne? Ich habe die Studien angesprochen. Diese Ergebnisse sind super wichtig für Großveranstaltende, um zu wissen, somit so, ey, wo ist denn hier eigentlich der größte Stolperstein für meine CO2-Bilanzierung? Ne? Wo ist denn irgendwie die, was ist denn das, was ich aber auch ganz einfach irgendwie ändern kann? Und wie du gesagt hast, entscheidet über deinen Antrag auch die Jury. Wir werden sehen, was passiert.
Absolut.
Aber das Schöne an der Infrastrukturförderung, um dafür Werbung zu machen, ist, thematisch geht total viel. Also von Studie bis hin zu Awareness-Konzept, Mentoring, Masterclasses, Conventions. Es geht so viel. Das Wichtigste ist halt tatsächlich einfach immer, dass du was für die Community machst. Egal, ob du jetzt in der Hip-Hop-Community unterwegs bist oder ob du im Bereich Elektro-Inklusion unterwegs bist. Ne? Also wir haben super viele Themen, die wir da irgendwie abdecken können. Deswegen erschlägt es einen am Anfang auch immer so ein bisschen. Und wir sind natürlich so ein nischiges Thema, dass wir irgendwie Akteure der Musikwirtschaft, und dann sind immer alle so, wer ist denn das eigentlich?
Aber deswegen war es mir wichtig, dass wir am Ende, wir quatschen jetzt schon anderthalb Stunden und ich hoffe, irgendjemand ist noch dabei, dass wir das aber nicht unter den Tisch fallen lassen, weil ich das ja auch für mich neu entdeckt habe. Genauso genau. Wie Live 500, was ja jetzt tatsächlich auch relativ neu ist. Ja. Dass man sich da immer wieder reinfuchst und auch einfach schaut in eurem Newsletter oder auf der Website rumstreunert und sagt, was ist denn ein mögliches Projekt? Oder wenn man sich einfach unsicher ist und sich denkt, oh Gott, das ist viel zu lange Texte und ich habe irgendwie keine Zeit, dann ruf halt an. So, ja. Sag halt, ey, ich habe die Idee, ist es eine Spinnerei? Oder kann man damit vielleicht wirklich was machen?
Genau, also ruf uns an, komm auf den Veranstaltungen, quatsch uns an. Also wir versuchen wirklich viel unterwegs zu sein. Ich fahre jetzt irgendwie dann demnächst mal nach Stuttgart, bin da unterwegs. Wir sind auf jeden Fall auch beim Reeperbahn-Festival in Hamburg. Ich bin auf jeden Fall im Oktober wahrscheinlich bei der BeatCon. Das ist ja vielleicht für die HörerInnen dieses Podcasts vielleicht interessant. Ganz ehrlich, wenn man sich nicht sicher ist, einfach anrufen und fragen. Wir beißen nicht, wirklich, versprochen.
Was ist deine Frage an meinen nächsten Gast? Die wurde ja kollektiv abgestimmt, hast du schon vorhin gespoilert.
Genau, wir sind ja demokratisch unterwegs und bei uns wird immer, ne, ich habe gesagt, wir verteilen auch immer so Macht bei uns und wer stimmt irgendwie ab und so. Und meine Frage an den nächsten Gast ist tatsächlich, wie gehst du mit Neid um und was machst du, wenn die andere deinen beruflichen Erfolg nicht gönnen?
Oha, gute Frage. Ich bin mal gespannt, wer der nächste Gast ist.
Ich
weiß es auch noch nicht. Dann vielen Dank, dass du da warst, Christiane. Hast du noch letzte Worte, die du loswerden möchtest?
Vielen Dank für die Gelegenheit, mal so ausführlich über Förderung zu sprechen im Hip-Hop-Kontext.
Sehr gerne. Ich hoffe, das hat ein paar Leute vor allem auch im Untergrund-Rap motiviert, Anträge zu stellen.
Sich bei uns zu melden, das wäre schon mal was.
Oder sich zu melden, sich Hilfe zu holen, wenn man zu große Angst hat. Das hat Shogun im letzten Podcast auch gesagt, da haben wir auch kurz über die Förderung gesprochen, dass sein Album gefördert wurde und haben das auch offengelegt. Und da ging es auch darum, dass er sich dafür entschieden hat, das mit mir gemeinsam zu machen, den Antrag. Nicht, weil er das nicht alleine hätte machen können, sondern weil er ganz klar gesagt hat, das hat ihm einfach die Angst genommen, da alleine verantwortlich für zu sein, für Steuergelder, die abzurechnen, dass irgendwie alles, ne, das, also er hat, glaube ich, gesagt, dass er wegen einem Formfehler irgendwie im Knast landet, so ein bisschen übertrieben gesagt.
Not gonna happen.
Dass einfach diese teilweise irrationalen Ängste, teilweise aber auch nicht so irrationale Ängste,
genau,
dass die gecovert werden von einer anderen Person, die damit einfach ein bisschen konformer ist, die mehr mit Excel, mehr mit Wirtschaft, mehr mit solchen Themen zu tun hat und das dann auch wirklich, ne, auch Leute motiviert hat und gesagt hat, ey, dann holt euch Hilfe, entweder bei der Initiative Musik direkt, wo es ja tatsächlich um inhaltliche, formelle Sachen geht, oder eben bei einer externen Beratungsstelle, wo man dann auch wirklich über Strategie, wo möchtest du mit dem Album hin, was sind Kniffe und Tricks im Budget, weil ich das natürlich schon 100 Mal gemacht habe, ne? Bei mir geht es natürlich wesentlich schneller, wenn wir ein Budget gemeinsam bearbeiten.
Bei dir ist zack, zack, zack.
Als jemand, das ist ja einfach, weil ich das schon 1000 Mal gemacht habe. Mein erstes Budget hat auch Ewigkeiten gedauert, ist ja auch klar. Und deswegen möchte ich einfach jeden da anhalten, die Angst wirklich tief durchzuatmen, Künstler, Künstlerinnen, Befreundete, die vielleicht schon eine Förderung gehabt haben, auch einfach mal zu fragen, bei euch anzurufen, bei BeraterInnen extern anzurufen und dann das einfach möglich zu machen, weil es gibt Fördergelder, die sind extra dafür für NachwuchskünstlerInnen und wenn die nicht abgerufen werden, gehen die halt zurück.
Ja, dann baut irgendjemand damit eine Autobahn.
Will dann gehen jemand? Sie an Ruck. So, ja. Wollen wir das? Nein.
Ja, oder im schlimmsten Falle, ne, sie gehen zurück in den Bundeshaushalt und dann baut irgendjemand damit eine Autobahn. Wollen wir das? Nein.
Und dann ist wieder Stau.
Ja, genau. Oder sie werden für irgendwas anderes irgendwie ausgegeben. Also es ist uns ein Anliegen, die Fördergelder, die wir haben, wirklich an MusikerInnen, VeranstalterInnen, Akteure im Hintergrund zu vergeben und zu sagen, so mit so, hey, das, was ihr macht, ist wertvoll und das ist wichtig und das ist Bereicherung für unser ganzes kulturelles Leben. Bitte macht weiter damit und auch für alle UntergrundkünstlerInnen, meldet euch bei uns und wir quatschen. Und kommt auf uns zu und welche Idee habt ihr und so. Und wir sind auch dafür da, euch zu unterstützen. Ihr seid wichtig.
Dann bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer meine berühmten abschließenden Worte, nämlich passt auf euch auf und denkt dran, Hip-Hop lebt.